Wunderschönen guten Tag bei Radio Free FM 102,6. Kennt ihr ja alles. Das ist Dev Radio heute. Das Thema ist Heilige Kriege. Und zwar im Zusammenhang mit nicht dem Koran, sondern eher computerrelatierte Sachen. Nennt sie auch auf Deutsch, glaube ich. Flame.
Du meinst für die Netzkultur?
Ja, auf Deutsch heißt es Flamewar, genau.
Also, konkret um so beliebte Themen wie, was ist das bessere System, Linux oder Windows? Oder was ist das bessere System, Emacs oder Windows? Beziehungsweise der bessere Editor, Emacs oder VI? Oder der bessere Block?
Es gibt sogar keinen Grund für den Krieg, weil die Antwort ist schon klar, VI.
Oh, jetzt geht's aber gleich los hier. Sollen wir da auf die Hand springen oder sollen wir sagen?
Erstmal nicht, wir können das auch zurückhalten.
Also, halt den Gedanken.
So. Ich gehe erstmal im Chat, ist auch ein ganz gutes Stichwort. Leute, geht's auch in den Chat, dann könnt ihr mit uns kommunizieren.
Ist IRC besser als ICQ oder nicht? Das ist die Frage. Beantworte sie jetzt im Chat. wir haben so verschiedene Themen, die eigentlich komplett unstrukturiert sind, wie zum Beispiel Zuse gegen Turing. Davon hat gar keine eine Ahnung, oder? Hat jemand Ahnung davon?
Bei den Namen schon mal gehört, aber wo die sich gegen widersprechen.
Ja, eher so Zweiter Weltkrieg, wer hat gewonnen? Ach, na gut, so. Das wissen wir ja alle. Aber ich hätte alles auf Zuse gesetzt, aber gut, weil er so ein cooles Z hat, aber nee, wurde nix.
Wie Zorro meinst du?
Genau, Zuse, Zorro.
Jetzt muss gewinnen.
Andere Themen sind natürlich, was ist das bessere Web-Framework? Und da haben wir auch einen Experten hier, und zwar mich. Nein, natürlich nicht. Natürlich haben wir Chippy hier, den Django-Evangelisten.
Echt? Okay, ja.
Oder nicht?
Ja. Okay.
Also wir haben zu jedem Thema haben wir eigentlich irgendwie jemanden da, der ein bisschen flamen kann in irgendeine Richtung. Und wir versuchen dann in die andere Richtung zu steuern und dann hoffen wir, haben wir ein bisschen Spaß heute.
Ihr könnt natürlich auch mitflamen und ich möchte euch nochmal zur Interaktion aufrufen. Sei es im Chat oder eben über das Telefon. Eine Nummer haben wir auch. Unser Nummerngirl traut sich nicht, die Nummern zu sagen. Dann sag ich sie einfach mal, und zwar ist das, falls ihr sie noch nicht kennt, die 0731 9386 209. Genau, wenn es zu schnell war, könnt ihr nur auf unsere Homepage schauen, www.devradio.de. Findet ihr Homepage, Chat und alles, was ihr noch irgendwie wissen möchtet. Später auch Archiv, Links, wenn wir sie reintun und so weiter und so fort. Die Playlist natürlich auch. Die Musik, die wir dort heute da haben, ist elektronisch. Dummerweise war ich nicht wach genug, um mir die Playlist aufzuschreiben. Das heißt, ich kann jetzt die Artisten nicht ankündigen, aber ich werde sie nachkündigen, sozusagen.
Also wir haben sie in digitaler Form,
in nur die Playlist.
Meine Batterie ist ziemlich leer, deswegen können wir wahrscheinlich nur eine Sache vorlesen und dann ist es vorbei.
Gut.
Lass uns mal ganz kurz Musik machen, damit wir alles hinwegeln können vielleicht.
Das aufräumen.
Ja. Okay, dann bis später. Da sind wir wieder. Wir haben noch nichts geregelt wegen den Themen. Aber wir fangen einfach mal an. Und zwar gab es früher mal einen Zweiten Weltkrieg.
Hat sicher jeder schon mal gehört?
Im Geschichtsunterricht, genau. Und da gab es auf der Alliierten-Seite einen Bletchley Park. Und zwar wurden da die ganzen tollen Codes geknackt. Und der Typ, der das angeführt hat, das war der sogenannte Alan Turing. Punkt. auf der deutschen Seite nicht wirklich gegen die Alliierten, sondern eher, ja, war da der Herr Karl Zuse, oder heißt der Karl? Kunz?
K. Zuse. Ich bin sowieso gerade beschäftigt, überhaupt in den Chat reinzukommen, irgendwie kriege ich einen Disconnect.
Also der K.Zuse und der Alan Turing, die sind momentan im Streiten, also jetzt nicht mehr so stark, weil sie tot sind. Und wer denn den ersten Computer erfunden hat. Und da gibt es so viele Diskussionen darüber, dass, das war kein richtiger programmierter Rechner, der vom Zuse.
Z-irgendwas.
Ja, Konrad. Das war der Z3, glaube ich, der. Also der erste war natürlich der Z1, das war kein Computer.
Konrad.
Ja, wie gesagt, Konstanze. und jetzt gab es halt den Z3, genau, machen wir mit Wikipedia auf, damit wir hier keinen Scheiß erzählen. gut, das Problem ist halt mit diesem Thema, jetzt können wir nicht viel stark heilige Kriege machen, weil keiner jetzt irgendwie die Deutschen vertreten möchte im Krieg, oder?
Ach, der Zuse war ja halbwegs zivil, oder? Ich glaube,
der
Zuse war nicht im militärischen Bereich benutzt worden, oder?
Er durfte es aber nicht exportieren, glaube ich, weiß ich. Also, weil seine Sachen konnten halt auch genutzt werden für...
War das irgendwie ein kommerzielles Projekt, oder war das so, dass der das jetzt quasi fürs Militär oder so gemacht hat?
Er hat schon, also er hat wie gesagt zivilen eher. Also nur er durfte halt nichts wegen dem Krieg, durfte er nichts exportieren in die Länder, mit denen wir halt Krieg hatten.
Ja, ich nehme an, für Rechenmaschinen gab es durchaus auch zivile Einsatzgebiete. Da musste man nicht unbedingt nur irgendwelche ballistischen Flugbahnen berechnen damit. Da konnte man auch
Microsoft Flight Simulator.
Ja, genau, richtig, mit AZ3.
Also ich lese hier gerade, dass er halt versucht hat, eben die Flugbahnen solche Späße zu berechnen, beziehungsweise das zu automatisieren und deswegen dann 38 die Z1 gemacht hat.
Okay, das wäre dann aber doch schon wieder militärisch.
Weil er wo gearbeitet hat? Moment. Keine Ahnung.
Es waren zivile ballistische Flugbahnen. Ja, genau.
Für die Wright Brother hat er das berechnet, wie lange die fliegen können. Das habe ich jetzt gerade auf Wikipedia gelesen, das stimmt wahrscheinlich.
Aber es gab dann noch einen dritten, soweit ich weiß, in den USA. Also ich kenne die Diskussion so, dass es Streitpunkt war zwischen drei verschiedenen Projekten. Zum einen mal die Z3 in Deutschland. Mhm. Die war, weiß nicht, 19... Irgendwann, der hatte den Pech gehabt. Es war ziemlich mitten im Krieg, glaube ich. Ja, genau, da ist das alles ein bisschen untergegangen. Ich glaube, 43?
Ihr habt die Seite gerade offen. 1941 baute er die Z3.
Ah, 41 sogar schon. Ah. Dann eben Bletchley Park in England und in Amerika. Ich glaube, das war dann noch später mit den ENIAC-Teilen.
Das war nach dem Krieg, oder wie?
Ich glaube, das war nach dem Krieg, ja. Aber die drei...
60er Jahre, glaube ich sogar.
Jedenfalls dachte ich, dass es diese drei gewesen
wären. Wo man sich halt streitet, wie ist die Definition von Computer, damit die Deutschen das jetzt waren, oder damit das nicht die Deutschen waren, oder wie auch immer.
Ja, war es für die erste von Neumann-Maschine, oder musste es halt einfach Turing-vollständig sein, damit es...
Ja, das ist die Frage, das ist halt etwas, was Definitionssache ist. Also normalerweise sagen Leute, ja, es gibt jetzt beiden Väter des modernen Computers. Das ist einmal Turing und das ist einmal Zuse. Und dann gibt es halt Leute, die noch sagen möchten, war es jetzt der Turing oder war es jetzt der Zuse? Und dann kommt halt immer darauf an, was für eine Nationalität du hast.
Ja, das ist ungefähr genauso mit Newton und mit Gauss und dem Integrieren, glaube
ich. Oh, ja, ja.
Mhm. Stimmt. Sehen wir beide, also das sieht man sowieso häufig, dass in der Wissenschaft Entdeckungen an verschiedenen Orten zur ähnlichen Zeit gemacht werden. Also dass nicht nur irgendwie das Integrieren oder die Integraldifferenzialrechnung jetzt das Beispiel, sondern noch haufenweise andere, die mir jetzt alle nicht einfallen. Computer.
Ja, normalerweise ist sowas immer europaweit, ist man immer der Erste. Ich weiß nicht, bei Gutenberg ist es halt so, dass normalerweise sagen, ja, Gutenberg hat den modernen Buchdruck erfunden. Das haben die ja alle irgendwo zur gleichen Zeit erfunden.
Außer die Chinesen, die waren sicher früher dran.
Aber die haben halt schon über Bücher sich totgeschossen mit Schrot und so.
Das ist übrigens allgemein ganz interessant. Und zwar würde das im Prinzip implizieren, dass Erfindungen nicht darauf basieren, dass irgendein Genie sich was überlegt, sondern dass halt die Zeit reif ist für sowas. Das ist ein ganz interessanter Punkt, der dann bei sowas mal eine Überlegung wert wäre.
Genau, wir wollten jetzt bei den Flame Wars, wollten wir auch jetzt die psychologischen Seiten beleuchten, weil das ist sehr wichtig. Wie fühlt sich eigentlich so ein 13-jähriges Script-Kitty im Kopf an und wie ist ein, ja weiß nicht, ausgebildeter Informatiker drauf, obwohl die meistens ja auch kein VI richtig können, oder?
Ja, das heißt, Emacs ist für 13-jährige Script-Kittys.
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Jetzt wissen wir, was du benutzt.
Es ging mir darum, dass die Informatiker meistens... Okay, müssen wir Definitionssache klar machen. Wann ist man ein VI-User? Ab wann?
Wenn man es beenden kann, ohne die ganze Session killen zu müssen.
Dann ist ja jeder mittlerweile. Also jeder, der Unix-Kenntnisse hat, ist ja ein VI-User.
An der Nein. Stelle.
Ja, muss wissen, doppelt.
Na, no.
Also ich bin zum Beispiel deswegen kein Emacs-User, weil ich es einfach nicht geschafft habe, Emacs zu beenden. Das schaffe ich heute noch nicht mal. Ehrlich gesagt, ich kann auf
Ctrl-X, Ctrl-C.
Das kann ich mir einfach nicht merken. Und ich muss jedes Mal entweder nachschlagen oder als ich vielleicht noch kein Internet hatte, musste ich es halt killen. Bei VI war das einfach. Escape Doppelpunkt Q.
Ja klar, das ist also viel intuitiver.
Nein, das ist meiner Meinung nach nicht. Wie das X bei Windows?
Vielleicht müssen wir mal kurz erklären, was das überhaupt ist, wovon wir hier gerade reden.
Ach so.
Emacs und VI.
Na ja, gut, VI ist ein Editor und Emacs ist ein Environment. Man muss es auch mal sagen. Ich meine, meine Definition von Emacs versus VI ist normalerweise, dass man, nehmen wir mal Beispiel E-Mail-Clients. Wenn du einen E-Mail-Client hast auf Unix, dann embeddest du eigentlich VI, um deine Mails zu schreiben. Und Emacs macht es genau andersrum. Emacs embeddet den Mail-Client. Ja, du hast also anstelle, hast du einmal, dass du einfach nur den Editor in deinem Mail-Programm extern öffnest, oder ob du in deinem Environment einfach den Mail-Client drin hast. Also hast eigentlich anstelle von, ich weiß nicht, vielleicht GeoWorks kennt von früher?
Nö.
Okay. Auf jeden Fall, GeoWorks ist wie Emacs, nur viel schlechter und älter und blau. Und Emacs ist eher grün. muss die Fakten am Tisch legen, wie die sind. Also.
Und was bedeutet die Farbe?
Kann ich jetzt nicht so beantworten. Da muss man aber selber aufkommen, glaube ich.
Das heißt, ich kann so eine Art Genealogie der Editoren aufbauen, bis hin dann zu irgendwelchen Borland-Geschichten. Die war ja auch blau.
Ja.
Ja. Blaue Editoren und grüne Editoren.
Weiß ich nicht. Kann ich nicht. Auf jeden Fall, das Problem ist, ich bin da so ein bisschen zu apathisch in diesen Editor Wars, weil ich kann beide eigentlich recht gut, obwohl Emacs vielleicht nicht so stark wie VI, habe ich halt 5 Jahre genutzt und Emacs jetzt mittlerweile erst nur ein Jahr. Was mal definitiv, sollen wir nicht ein bisschen flamen, weil ansonsten würde ich jetzt schon Konklusionen machen.
Wir haben noch Zeit.
Ich meine nur jetzt den Emacs VI War.
Ich könnte noch ein bisschen Nano vertreten. Weil diese ganzen, was heißt hier? Ah, sowohl Emacs als auch VI sind einfach nur Monstren und ich möchte nur einen Editor haben. Und dafür brauche ich Nano. Mit Nano kann ich Texte editieren und fertig.
Ja,
und das ist super.
Wie kannst du die Texte editieren? Ich meine,
ich kann sie so editieren, wie ich es im Editor machen möchte und nicht in der IDE.
Du wirst zum Beispiel jeden ersten Buchstaben groß machen. Wie machst du das mit Nano? Bei einem Dokument mit 1000 Zeilen.
Ich gehe raus und rufe Set auf.
Nur das Problem.
Unix, das ist die Unix-Philosophie. Man soll eine Sache tun und die richtig gut.
Ja, also Add.
Add?
Add, der Standard-Editor.
Na toll, Add.
ED. Ja. Nee, aber deine Definition von Editor ist ja falsch, weil du ja nicht Text editierst, sondern du schreibst.
Ich möchte keine integrierte Entwicklungsumgebung haben. Ich möchte nur editieren.
Ich hatte es ja standardmäßig gar nicht und Emacs standardmäßig auch nicht. Du lädst ja einfach nur die Extensions oben drauf.
Ein Nebeneffekt, das ist aber schön formuliert.
Plugins.
Der Punkt ist einfach nur, dass du, wenn du editieren möchtest und stark und gut und schnell und elegant, dann gibt es eigentlich nichts Besseres als VI, wenn du rein vom Editieren sprichst. Emacs ist halt auf der einen Seite ein bisschen cooler. Also es gibt Leute, die sagen, oh ja, VI ist die Unix-Philosophie, eine Sache richtig und Emacs ist so wischiwaschi und kann alles, aber nicht richtig. Und dann gibt es halt das Gegenargument, dass Emacs ja eigentlich sich nur auf diese ganzen Programme, also er nimmt die ganzen Programme, die es extern gibt und darauf zugreift. Also es gibt jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel, nehmen wir eine x-beliebige Programmiersprache, die eine REPL hat, eine Read-Eval-Print-Loop, in der man Code schreiben kann, also interaktiven Code schreiben kann. Und sowas hat ja normalerweise eine Readline-Library, weiß nicht, ob ihr das kennt. Auf jeden Fall, dass ihr da drin schön mit dem linken Pfeiltaste wieder eine Zeile nach hinten gehen könnt. Nur das ist halt ein GNU-Tool und deswegen musst du halt dein Programm gegen die GPL linken und das wollen halt viele nicht. Deswegen gibt es da so Wrapper drumherum, die dir eine Readline-Funktion reinhauen, also obendrauf. Und Emacs macht das genauso. Emacs macht das halt immer so, die spawnt diese Programme im Hintergrund oder als Kindprozess und kann die halt nutzen. Und dann hast du halt die komplette Power von deinem Environment, um irgendeine x-beliebige Sache zu machen. Und das kann VI nicht. VI ist nur Editor. Mehr kann das Ding nicht.
Schau nicht mich an, ich bin jetzt Nano. Nano kann gar nichts, aber das ist Absicht.
VI
bei Design.
Zumindest mal ein Turing-vollständiger Editor.
Meinst du Vim-Script oder was?
Ja.
Ja, gut, es kommt darauf an, wie elegant das ist. Also, Vim-Script ist halt schön zum Extension bauen, aber bau da drin mal ohne Hilfe von Perl, Ruby oder Python, bau da drin mal einen E-Mail-Client.
Gab es da nicht mal?
Ein E-Mail-Client immer im Editor bauen.
Das ist auch die Frage. Das fragen wir immer bei Emacs. Warum will ich in meinem Editor wirklich hier die ganze E-Mail-Funktion drin haben?
Du kannst auch benutzen oder sowas.
Aber du hast ein konsistentes Interface zu allen deinen Programmen. Du hast einen Webbrowser im.
So KDE auch.
Das sind die Leute, die Unix ohne X fahren und nur im Emacs leben.
Genau,
die haben ohne Emacs.
Ja, genau, ohne Bash.
Du kannst es auch im X starten. Ich zum Beispiel habe es nur im X laufen. Da drin kannst du ja auch Bilder angucken.
Und eine höhere Auflösung.
Ja, höhere Auflösung, Bilder und sowas.
Ja, Text halt.
Also Emacs ist am Ende wirklich besser.
Ich bin zimmerweise immer noch beschäftigt, hier irgendeinen IRC-Client zu installieren, deswegen kann ich jetzt leider nicht widersprechen.
Hättest du Emacs installiert, hättest du zwei Stück Default. Wie machst du keinen? Das ist ja schon das Argument, das alles tötet hier.
Ja,
Nano kannst du nicht mal diese Sachen ausmachen, oder?
du brauchst keinen Help.
Nee, mit unten hast du doch diese, weiß nicht, 10 Zeilen, wo drin steht, oh, zum Beenden musst du das drücken und ne.
So was nimmt man ein Menü.
Wenn du das einmal genutzt hast, dann musst du es doch wissen, oder nicht? Das sind doch eigentlich nur schönen Space weg vom Editieren.
Schau mal, als Mac-User muss ich hier mal sagen, dass es einfach sinnvoll ist, wenn man sehen kann, wo man hin muss.
Wo man hin
muss. Und ich glaube, du kannst es sogar mit Maus bedienen, oder?
Möglicherweise kannst du ja alle.
Ja, das ist, glaube ich, nur eine Shortcut-Liste, stimmt eigentlich, ja. Also macht trotzdem Sinn. Man könnte noch vielleicht Editoren erwähnen, wie zum Beispiel Joe. Joe ist, glaube ich, ein Editor, der wirklich ein Menüsystem hat. Ähnlich wie diese ganzen MS-DOS-Teile von früher, die wir mal gekannt hatten. Das hat
VI auch. VI hat es nur nicht in der Konsole.
Ich habe es nie geschafft, da reinzukommen. Ich bin immer nur zwischen diesem Edit-Mode und Interaktiv-Mode hin und her gesprungen. Durch Zufall, weil ich dann irgendwann nach dem Hämmern auf der Tastatur doch die richtige Taste erwischt habe. Aber irgendwas mit Anfang habe ich nie können. Also, keine Ahnung. Kann sein, dass der Menüs hat. Ich weiß nicht.
Wobei Menü echt nicht so wichtig ist, ehrlich gesagt. Also wenn man mal aufhört, ohne Menü zu arbeiten, sondern mit seinen Shortcuts oder sowas, dann ist man viel effektiver.
Ja, das ist jetzt das Argument mit der Lernkurve. Ihr kennt vielleicht diese tollen Graphen mit der Lernkurve. Kann man ja auch im Radio ein bisschen erklären, wie das läuft. Bei Pico oder bei Nano, bei diesen ganz einfachen Editoren, habe ich eine ganz kleine Lernkurve, die geht ein kleines bisschen nach oben, relativ flach und bleibt dann so relativ unten stehen und das passt dann. Bei anderen Editoren, wie zum Beispiel VI, dann macht die Kurve ist ganz oben auf der Skala am Rand und bleibt da oben am Rand der Skala.
Also die wächst nicht mehr immer weiter?
Nein, die bleibt dann konstant auf, ja stimmt eigentlich, ist eigentlich doof, ja, die müsste eigentlich ewig weiter wachsen. Ja. Jedenfalls von 0 auf 100, zack, du kommst überhaupt nicht damit zurecht, du lernst auch nie irgendwas in der Zeit, in der du VI benutzt. Du kannst halt mal ein paar Kommandos, weil deine Kumpel dir erzählt haben, wie das funktioniert. Okay, so und so kommst du aus dem Ding wieder raus und so kommst du aus dem Ding raus und sicherst auch das, was du geschrieben hast.
Also da spricht jemand, der noch nie die Help gelesen hat.
Aber der Pfad zu V-Enlightenment geht über das Help-File. Das Help-Menü. Das erste, was du machst, wenn du die VI öffnest.
Du meinst das TFM aus RTFM.
Es gibt aber auch so, ich habe irgendeine Binary gefunden, die hieß Vim-Tutor. Also ich muss ja dazu sagen, ich benutze ja nicht direkt VI, also dieser ursprüngliche Hardliner 70er Jahre VI, der keine Cursor-Tasten kennt, sondern halt einer von den Clones, den Vim. Das ist, glaube ich, der bekannteste, der auch bei Linux.
Also die Wischi-Waschi-Version eigentlich am Ende.
Ja, die halt Cursor, bei der du Cursor benutzen kannst und so.
Was aber auch nicht normalerweise richtig ist. Nutzt du nicht HJKL?
Teilweise schon.
Was heißt teilweise?
Also zur einfachen Textnavigation benutze ich die Pfeiltasten, weil ich einfach schneller bin mit den Pfeiltasten. Und wenn ich aber die Multi-Fenster-Navigation benutze, ja, es gibt so Split-Screens, ja, benutze ich halt dann die HJKL und wie sie alle heißen.
Und wie ihr gerade seht, ich kann ja gar nicht mit den Leuten diskutieren, weil die alle gar keine Ahnung haben.
Ja. Was heißt hier keine Ahnung? Man nimmt das richtige Tool für den Job.
Wenn man VI nutzen sollte, meiner Meinung nach, dann solltest du auch die Zeit nehmen, um HJKL zu lernen. Weil das ist einfach nur...
Was ist HJKL?
Oh, HJKL ist die Alternative... Also, wie er gerade gesagt hatte, früher gab es ja nicht Pfeiltasten und solche Dinge. Also als VI geschrieben wurde, der Originale. Deswegen hat man ist ja in diesen verschiedenen Modis.
Das ist mit ASDW nur auf der anderen
Seite. Ah, jetzt... Genau. Hättest du ASDW gesagt, hätte ich es gewusst.
Ja, das Problem ist aber... dass dir sicher aufgefallen wäre, wenn du den mal öfter benutzt hättest oder irgendwas Sinnvolles drin gemacht.
5 Jahre habe ich benutzt. Jeden Tag.
Dass, wenn du HJKL benutzt, dass du eben aus dem Insert-Mode jedes Mal raus musst. Wo du nur ein Zeichen zurückschmeißt.
Das ist halt die Idee auch.
Und das ist eine super Idee, wenn ich nur mal kurz eine Zeile hoch möchte, dass ich halt den Modus wechseln muss. Es ist einfach sehr viel schneller, quasi einen Shortcut zu benutzen und einfach ein Pfeilchen nach oben zu drücken.
Ja, du musst halt denken, wenn du die ganze Kilometer, die du eigentlich mit deiner Hand, also die Idee ist ja HJKL, dass du in der Home Row bist. Du läufst die ganze Zeit bist du mit deinen schönen Fingerchen auf HJKL oder auf JKL und dann dieses komische Zeichen da rechts davon, dass du da immer bist. Und wenn du jetzt natürlich die Hand wegnimmst und rübergehst zu den Pfeiltasten, dann hast du ja schon, keine Ahnung, vielleicht 8 cm deine Hand bewegt. Okay. Wenn du das mal hoch addierst, so jedes Mal, wenn du eine Zeile da oben gehst, da bist du schon besser da weg, wenn du einfach nur HJKL lernst.
Ich gehe einmal 8 cm zur Link zur Maus und du gehst mit der anderen Hand erstmal 5 cm zu Escape, wieder zurück, dann gehst du zu I, machst deine Änderung, von mir ist wieder Escape und dann gehst du wieder hin und hoch und dann musst du ständig halt Escape zum Beispiel drücken, weil du Modi wechseln musst und dann nochmal I und dann musst du auch eine richtige Zeile von mir.
Das ist, ja gut, jetzt redest du ja von dem Default-Control. und wir, ich meine, Escape ist meiner Meinung nach besser gelegen, also wenn...
Als die Pfeiltasten.
Kommt man drauf an, auf welche Tastatur du redest.
Du brauchst halt zwei Tastenschläge, für, um aus dem Escape, also aus dem Insert-Mode rauszukommen und wieder in den Insert-Mode rein.
Klar.
Und du brauchst unterschiedliche Tasten, je nachdem, ob du gerade im Face-Mode... Oh, ich habe mein Handy.
Nein.
Alle dürfen wir dieses Lied jetzt nicht spielen, weil es nicht... ja, egal. Keine Creative Commons ist. So, ich mach's mal aus. Entschuldigung.
Also dein Argument ist eigentlich, dass du dadurch schneller bist.
Du drückst eine Taste, während du zwei Tasten drückst, wobei du bei der zweiten überlegen musst, welche du nochmal brauchst. Das heißt, du hast zusätzlich zwei Klicks und nochmal die Zeit zu überlegen, in welchem Modus du eigentlich warst und in welchem du hin möchtest. Während du mit der Maustaste einfach...
Ja, aber das meiner Meinung nach ist das, dass du in welchem Modus du bist, das ist etwas, das kann unser komplexes Gehirn aber nach einiger Zeit schnell herausfinden. Also bist du normalerweise eigentlich nur im Normal Mode und gehst nur ausnahmsweise mal in den schönen Insert Mode zum was zum Schreiben. Also das ist etwas, was meiner Meinung nach Philosophie ist.
Moment, du gehst nur ausnahmsweise in den Insert Mode, um was zu schreiben?
Ja. Es ist ein Editor, es ist kein Schreibertor. Du editierst etwas und nicht.
Ich habe es immer falsch verstanden. Ich dachte, ich habe so gedacht, dass ich Content irgendwo in der Datei bringe. Ich verstehe das. Es geht nur darum, das Ganze zu bearbeiten.
Okay. Ja, nur ist der Punkt, ja, wenn du nur Content schreibst, dann ist der Editor eigentlich ziemlich egal, weil du eigentlich nur immer hinten ein Zeichen ranhängst. Das Einzige, was dich da schneller machen kann, ist sowas wie IntelliSense von Microsoft, wo er dir Autocompletion immer vorschlägt. Aber wenn du ganz normal nur schreibst, dann bist du mit Cut und Ctrl-D genauso gut weg, weil du kannst eigentlich... Oder?
Ich habe das Problem offenbar immer falsch verstanden. Aber du hast recht, es ist kein Writer, es ist ein Editor. Die Logik hat irgendwas, ja? Die Argumentation.
Das Problem ist, man sollte vielleicht einfach mal irgendwie mal ein bisschen... Das Problem ist, es gibt nicht genug von diesen schönen Screencasts, wo man Leute sehen kann, wie krass die... Was möchtest du?
Ob wir mal Pause machen sollen?
Nee, will ich nicht. Okay. Bin gerade dabei. Doch gleich.
Go.
Es gibt... Also wenn man mal Leute sieht, die wirklich Emacs oder die wirklich VI nutzen können, also wirklich jahrelang trainiert oder wie auch immer, oder jahrelang genutzt haben, die Leute, die sind einfach so schnell mit dem Ding, dass das fliegt, der Text fliegt hin und her und Copy und zack und hier und zack.
Also ja, das ist beeindruckend.
Halt komplexe Veränderungen.
Ja.
Also wirklich komplexe Veränderungen. Weil du hast zum Beispiel auch gerade, also beim Programmieren ist es so, du machst ständig die Arbeit, die eigentlich dein Computer irgendwie für dich übernehmen sollte. Das heißt, jetzt möchte ich irgendwie Prototypen schreiben, jetzt muss ich alle Funktionsheader zusammen kopieren, also nach oben kopieren, die geschweiften Klammern wegmachen, einen Strichpunkt dahinter schreiben, wir müssen die Variablen anpassen. Das sind dann diese ganzen, wie nennt man das, langweiligen, immer gleichen...
Boilerplate-Code.
Monoton. Ja, gleich monoton arbeiten, automatisierbar, wo du sagst, Funktionsheader nehmen, hochkopieren, geschweifte Klammern weg. Nächster Funktionsheader nehmen, hochkopieren, geschweifte Klammern weg. Du sitzt dann irgendwie eine halbe Stunde dran, um in deinem Code die Funktionsheader hochzukopieren. Mit deinem Editor, Nano oder weiß ich was. Oder mit fast jeder anderen Engine, werden sie das nicht automatisch machen.
Ja, aber das ist ein riesen Vorteil für solche Entwicklungsumgebungen, die eben die Sprache verstehen. Das Problem ist ja, diese General-Purpose-Editoren wie jetzt, überhaupt die jetzt mal VI und Emacs, die verstehen ja eigentlich nicht, was du da schreibst. Während ein Editor wie Eclipse oder NetBeans und was da alles gibt, die verstehen wirklich die Syntax, die formale Sprache, die du jetzt dahin tippst. Deswegen kannst du einfach hingehen und sagen, alle Methoden dieser Klasse kommen jetzt dahin. Und alle Klassen wird es irgendwie umbenannt.
Das kann man in VI ganz genauso machen.
Refactoring Support in VI? Ja. Taugt das was?
Du musst es halt simulieren. Du kannst auch kleinere Shortcuts schreiben. Also auch wie zum Beispiel jetzt, wenn eine Methode zu kompliziert wird oder sowas, dass du halt dann einen Block auslagerst.
Versteht VI?
Das musst du automatisieren.
Versteht VI?
Es sind zwei, drei Zeilen getippt. Das ist dein Refactoring-Tool.
Aber gefaked.
Ja, aber nicht gezählt. Simuliert. Entschuldigung.
Ich habe gerade wichtige.
Ich glaube, du bist ein bisschen leise. Sagst du mal Piep in das Mikro?
Piep?
Nochmal?
Piep?
Du bist ziemlich leise. Ich glaube, dein Mikro ist tot.
Gib dir mal ein bisschen mehr
Power.
Ja, jetzt ist gut.
Jetzt ist gut?
Ja.
Ich weiß nicht, was er möchte.
Ja, nee, ich frage eigentlich nur, versteht wie ID Semantik von der Sprache, weil ich dachte, das kann es eigentlich nicht. Es gibt zwar eigentlich tolle Plugins.
Das ist richtig, aber du verstehst auch teilweise die Semantik.
Ja, ich dachte, das soll ja der Editor von mir abnehmen.
Ja, pass auf. Ja,
nee.
Du schreibst einfach
ein Kommando. Das ist immer eine Definition.
Nein, halt Editor ist falsch, der Writer. So, man hat was.
Writer. Nee, VI ist ja schon der Editor. Writer ist sowas wie Nano. Hey, gut.
Das ist ja jetzt erstmal egal. Es ist jetzt aber eine Frage,
möchte man... Die ganzen Editoren, weiter.
Entschuldigung. Mag man, will man jetzt einen Editor oder möchte man eine Integrated Development Environment? Weil wenn man eine IDE möchte, dann ist das richtig. Dann sollte er alles automagisch machen und man sollte nichts selber mitkriegen wahrscheinlich
meistens. Ja, eigentlich will man das ja immer haben. Magie ist immer gut.
Ja, das ist halt die Frage. Also es gibt ja Leute, das sind halt die zwei Camps, die es wieder gibt. Es gibt halt die Editoren, die mit ihren Makefiles rumhacken. Und dann gibt es halt die Integrated Development Leute, die nicht programmieren, sondern Architekten sind eigentlich.
Oh, das ist ja Architekten.
Lustige Viereckchen zusammen.
Genau.
Die sind die Linien und der Steichen sind doppelt.
Ja, wir programmieren in Visio.
Nein. Genau. Squeak war doch da das Stichwort, oder?
Ja, das wollte ich darauf zugreifen, wenn du jetzt gerade von IDEs redest, dann wollte ich eigentlich sagen, ja, was ist denn mit Smalltalk? Ich meine, wenn ihr alle immer sagt, oh, wir sind besser als VI, als in der Integrated Development Environment, warum seid ihr nicht besser als, was es schon seit den 70er Jahren gibt, sowas wie Smalltalk? Weil Smalltalk, da lebst du in deinem Image, da kannst du den Code...
Ja, und seit den 70er Jahren funktioniert es nicht.
Wie, es funktioniert
nicht? Es funktioniert schon, es will nur keiner.
Ja, es ist unbrauchbar.
Ja, was ist denn brauchbar? Ist Cobalt brauchbar? Ist Fortran brauchbar? Ich meine, heutzutage, was ist brauchbar?
Ich meine jetzt als integrierte Entwicklungsumgebung, wo du drin wirklich lebst, da kenne ich eigentlich nur als funktionierendes Squeak, oder beziehungsweise Smalltalk. Und das ist wirklich hässlich, es ist langsam, es bloated und es... ja, es funktioniert nicht richtig.
Es ist hässlich.
Die Sprache nicht, aber halt Squeak.
Findest du? Na gut, das ist ja subjektiv, da kann man ja wieder sich streiten drüber.
Ja, das ist ja eben dieser heilige Kriegansatz zum Harten. Ist ja immer subjektiv, ja?
Ja. Ja gut, ich finde zum Beispiel Eclipse hässlich. Und wenn man mal guckt, wie lange Eclipse braucht zum Punkten bei mir, dann
langsam,
da...
Es ist noch ist ziemlich
grausam.
Bloated.
Ja. Ah gut, da habe ich ja wieder das Argument, dass man schließt ihn ja nie. Man schließt ihn nicht. ich habe auch gehört, dass Leute Emacs nutzen und den Emacs jedes Mal bei einem neuen File öffnen. Und deswegen sagen die, oh Benny, warum ist Emacs so langsam? Dann sage ich, ja, weil du bekloppt bist. Also ja, weil der Punkt ist einfach nur, dass du deine Emacs hast du eigentlich immer im Hintergrund laufen. Also normalerweise, was man jetzt heutzutage kann mit GNU Emacs oder FSF Emacs, du hast dein Emacs irgendwo hinten im Screen laufen, detached. Ich kann gerade nicht, weil Heiri lacht dir gerade nicht mehr.
Ich finde super, wie diplomatisch Benny ist.
Ey, wir sind doch hier auf heilige Kriege, hallo?
Okay. Geht schon wieder.
Der Punkt ist einfach nur, dass du hast Emacs irgendwie im Hintergrund mit Screen laufen und du kannst dich dann mit einem GUI Emacs drauf attachen. Das kennt ihr wahrscheinlich, Screen, das Tool.
Solltet ihr kennen, das ist ein ganz tolles Ding eigentlich, so ein Session-Tool für deine Konsole. Du startest das und dann blitzt noch kurz im Bildschirm und das war's.
Ja.
Und dann fragst du dich, ob das Ding eigentlich läuft oder nicht. Das merkst du dann erst, wenn du Ctrl-A drückst. Also du hast, es ist wie, ja, Window-Manager für die Konsole kann man ja auch schon fast sagen. Ja,
der offizielle Begriff ist anscheinend Terminal Multiplexer. Das heißt aber nichts, weil das einzige Programm ist, was es so ist.
Mehrere Terminals zum Beispiel darin starten oder mehrere Programme drin starten. Das heißt, du legst dann jedes Terminal auf die Taste von mir aus 1 bis 9 und dann hast du halt auf, mit Alt A1 hast du das erste Terminal, Alt A5 ist das fünfte Terminal. Dann kannst du in dem einen Editor starten und im anderen halt Bash und im nächsten irgendwelche Netcards oder irgendwelche Sachen halt. Und das Tolle ist, du kannst es einfach beenden und die Programme laufen im Hintergrund weiter. Das heißt, wenn deine Leitung abreißt oder sowas, wenn du über das Internet arbeitest, ja, dann connectest du dich einfach neu und
assigns. Man sollte vielleicht ein Beispiel irgendwie finden. Normalerweise hat man irgendwo einen Server stehen, der steht irgendwo im Internet, da connectet man sich drauf, startet BitTorrent und lädt ganz, ganz viele Sachen runter und dann kann man da. Ja, zum Beispiel Linux-Images.
Linux-Images,
richtig. Wenn ich mir dann zuschaue, wie der Fortschrittsbalk so wandert, ist ja doof. Kann man einfach sagen, jetzt schalte den Computer aus, geh Kaffee trinken, komm später wieder und dann ist es da. Ja, und ohne diesen Screen wird das nicht so einfach funktionieren.
Man kann das auch als kollaboratives Tool benutzen, indem sich einfach mehrere auf eine Session einloggen und sich gegenseitig zwischen den Finger zippen und zum Beispiel. Okay. Das geht auch.
Ja. Kauft alles Screen.
Kauft alles Screen, ja.
Install Screen.
Könnt ihr uns kaufen, wenn ihr wollt. Wir schicken einfach eine Spende und der Brandon, wir schicken euch Screen.
Aber wenn wir bei Screen sehen, muss ich einmal ganz kurz sagen, Boah, ihr Schweine. Weil letztes Jahr wollten sie nämlich eine neue Version releasen. Das ist jetzt 2003 war das letzte Mal, wo sie eine neue Version rausgekickt haben. Letztes Jahr haben sie gesagt, ja, zu Weihnachten machen wir euch ein Weihnachtsgeschenk und schenken euch eine neue Version von Screen. Da dachte ich, oh, froh, glücklich und alles.
Und jetzt ist, was ist denn jetzt? Oktober?
Jetzt haben sie dich enttäuscht.
Jetzt haben sie mich stark enttäuscht, weil ich habe nämlich letztes Jahr ein Patch geschrieben und der ist jetzt nicht mehr, kann ich mehr applyen.
Neue Version von Screen ist doch fertig.
Screen ist nicht fertig.
Weil Screen ist ein, was kann man denn in Screen noch machen?
Vertical Split anstelle von
Horizontal Split. Wollte ich gerade sagen. Ich hätte gerne Vertical Splits, damit ich halt auf der einen Seite mein VI mit meinen Quellcodes habe und auf der anderen Seite halt dann eine Liste aller Methoden oder sowas. Also ein bisschen Überblick über das Interface kriege. Das geht in Screen. Nur wenn du. Split, es gibt ein Tool, das heißt Split, das kann glaube ich Konsole splitten, aber ich.
Split VT.
Split VT, das war mir sicher. Mit dem könnte man das vielleicht in Screen reinfummeln.
Also, Ist ja witzig, sowas habe ich in Eclipse halt schon.
Ja. Nee, auch splitten, nochmal so. Dann arbeitet mit deinem Eclipse doch mal remote.
Ich habe doch ein Notebook.
Aha! Voll gepunkt, wie man im Internet sagt.
Ja, das sehe ich auch. Nein. Das ist ja ein Mac und damit bin ich ja sicher.
Der Mac hat ja ein tolles Server rumstehen und da kann er auch mit VNC drauf und das funktioniert auch wunderbar.
Ja, VNC, ja. Man
möchte wirklich bei VNC arbeiten. Ich meine, es ist ja schön zum Startmenü klicken und sagen, jetzt bitte reboote dich, weil ich kann dich nicht mehr sehen. Aber es ist ja nicht zum, ich möchte jetzt hier gerade, keine Ahnung, richtig
rumhacken.
Ja, wieder hauen, ne, nicht hauen, schauen ist ja auch kaputt.
Ja, schau mal Videos mit deinem Emacs.
Ja, das geht.
Oh, es gibt eine Screen Session.
Yeah. Das neueste Programm, was neulich released wurde, ist Emacs, das Video Editing Tool. Oh. Du kannst also Videos bearbeiten in Emacs.
Ja, mit der A-Lib, oder?
Nee, A-Lib ist zwar nur zum Playen, aber es gibt auch einen richtigen Video-Editing.
Ja, es ist auch ein Editor,
nicht wahr? Ja, genau. Editiert Daten, genau.
Purpose Environment zum Editieren.
Oder? Oder E-Mails lesen oder Webbrowsen.
Oder? It's a way of life.
Es ist total a way of life. Also es gibt ja auch die Church.
Das hat auch dieser, genau, das hat Richard Stallman gegründet.
Genau.
Da habe ich bei das alles da. Es gibt ja sogar eine eigene News-Skript inzwischen dafür, die heißt irgendwie Alt Religions
Emacs.
Ja, schon cool.
Es gibt aber, glaube ich, auch VI Religion, oder?
Das weiß ich nicht.
Oder Bad Religion.
Es gibt viele Religions. Es gibt auch The Religion of the Flying Spaghetti Monster.
Ja, klar, das ist auch ein Krieg, den man machen könnte, vielleicht nächstes Mal.
Ja, aber vielleicht wird es mal Zeit, wegzugehen von den ganzen Editoren zu anderen Themen. Es gibt noch ziemlich viele Streitthemen, ja, zum Beispiel Betriebssysteme.
Das gibt ja wahnsinnig.
Und die Netzkultur streitet sich ja um ganz andere Dinge, also nicht unbedingt Editoren, sondern auch Blocksysteme.
Ja, wir können mal einen guten Übergang machen. Wenn ich jetzt ein VI installieren möchte, wie mache ich das? Ich würde sagen Port Install VI.
Upget Install
bin. Wieso Upget?
Port ist viel besser. Pac-Man minus
Was?
Ich würde sagen Pac-Man minus großes S Wim.
Wo kommt denn Pac-Man her? Stimmt, Make Install. Yeah.
Bist du einfach schon dabei?
Genau, VI ist sowieso dabei, weil es POSIX ist.
Ja, stimmt. Oh.
Nein, nicht POSIX.
Ja, klar.
POSIX spezifiziert, dass du ein VI brauchst?
Ja. Ja, guck mal, beim Mac ist da schon auch dabei, oder? Der VI.
Kann das sein? Mac hat aber
auch
Mac ist Leader.
Schon mal aufgefallen? Egal, wo du dich einloggst, VI ist immer da.
Nein, noch nicht, komisch. Oh. Hat doch schon einen Grund irgendwie.
Tja.
Ich bin Windows eigentlich auch nicht
VI dabei.
Sie behaupten ja, dass
Standard.
Ja, super.
Standard.
Nee, Windows behauptet auch, dass sie teilweise POSIX-kompatibel sind.
Ja, POSIX Version 2 oder so. Und alle anderen sind POSIX Version 5 oder so.
Ich hab's geschafft, ich bin im Chat.
Ja, perfekt.
Ja, aber ich würde sagen, jetzt machen wir ganz kurz ein bisschen Musik, weil Luft holen und so.
Oh ja, stimmt, ich muss meine Kehle feuchten.
Alles klar, bis später. Und da sind wir wieder.
Hast du jetzt den Käse drauf getropft oder was?
Ich esse gerade, deswegen lachen die drüber, weil ich
nicht esse. Nein, wir tun nur so, als würden wir essen, weil wir dürfen ja gar nicht und deswegen machen wir das auch nicht.
Wie wer isst?
Nee, du meintest nicht, du isst hier gerade, sondern du bist hier gerade.
Genau. Nichts mit Subway zu tun oder so. Also.
Okay.
Ich esse, also bin ich.
Ich bin jetzt im Chat. Juhu, juhu, es sind auch schon sehr viele Leute da.
Ganz kurz können wir vielleicht noch von den Editoren, wenn wir jetzt weggehen, das letzte kleine Thema kurz abhandeln. Und zwar machen wir da nur ganz kurz eine Hände-Hochzählung.
Hände hoch im Radio. Ja.
Tabs hat verloren, Spaces hat gewonnen.
Was? Mit der
Tabs versus
Spaces. Tabs haben verloren, ja.
Tabs sind scheiße.
Tabs haben verloren.
Ja.
In dem Editor haben sie verloren.
Sie haben, ja, wo hast du sie sonst?
Textverarbeitungsblub.
Achso, zum einen.
Das ist so im Layouten und so, Briefe schreiben, das ist ganz witzig
ja,
ab und zu.
Ja, gut. Ja, okay.
Ja. Aber in einem Editor zum Programmieren hat es einfach nichts verloren.
Mhm. Wir können auch erklären, warum.
Weil man sie dringend für Python braucht und da immer Chaos entsteht, wenn Leute unterschiedliche Sachen.
Du brauchst sie nicht.
Wurm.
Nee, das
Einrückung,
das
ist, hallo?
Nee, ja. Du kannst ja mit Space einrücken. Du kannst
mit Spaces machen.
Ja, eben, genau, richtig. Also mit Spaces, also der Grund, diese Diskussion zu führen und warum man das endlich mal regeln will, ist, dass man mit Python keinen Stress mehr hat.
Ja, hier ist nur wegen Python, oder? Mit Python musst du euch erklären dazu, dass Python...
Das für die anderen ist es nur Kosmetik. Pah.
Ja, ja, nee, ja gut, das ist wichtiges Kosmetik.
Bist du oder soll ich?
Ich möchte immer alles übernehmen. Nein, bitte nicht.
Also, wenn du andere Leute SUS rede, liest zum Beispiel und der das programmiert hatte, hatte halt von mir aus einen Tab. Auf dem Tab halt zwei, also sein Tab ist so eingestellt, dass es bei ihm zwei Leerzeichen eindrückt sozusagen. Du hast deinen Tab, aber so eingestellt, dass halt für jeden Tab von mir aus 8 Spaces irgendwie dargestellt
werden.
Keine Ahnung, das ist glaube ich Standard unter DOS
gewesen. Nee, das ist übrigens 4. So, dass bei Python, der Python-Interpreter geht davon aus, wenn du einen Tab machst, dass es exakt 8 Leerzeichen, 8 Spaces sind.
Und wenn
uns hat er keine solche Settings.
So, der andere, der rückt jetzt so ein, drückt jetzt, okay, für die erste Ebene drückt er zweimal Tab und dann wieder zweimal Tab, dass es immer schön 4 Zeichen eingerückt ist, weil sein Tab halt so blöd eingestellt ist. Und dann komme ich mit meinem blöden Tab, öffne das Dokument und das Dokument ist dann 300 Zeichen lang breit. Und dann wird lustig ungebrochen und du kannst überhaupt nichts mehr sehen. Du musst erstmal den kompletten Source irgendwie restrukturieren und sowas oder raten, welche Tab-Einstellungen er hatte, dass es einfach nervig ist. Und wenn du stattdessen mit Leerzeichen einrückst, dann sieht das bei allen gleich aus. Und wenn du dann auch noch eine schöne Leerzeichenmenge nimmst, dann ist es doch super. Am besten stellst du dann die ISO ein, dass du, wenn du Tab drückst, dass kein Tab geschrieben wird, sondern dass eben entsprechend viele Leerzeichen tatsächlich geschrieben werden. Das heißt, wenn du Tab drückst, dann werden 4 Leerzeichen oder 3, je nachdem wie der Geschmack ist, dann eingefügt. Und das ist eigentlich optimal.
Also meine Settings... mit den Nachbarn. Nein, meine Settings sind im Xcode Tabs auf 4 Spaces, Linefeeds und UTF-8.
Linefeeds?
Ja, ist auch. Statt Carriage Return?
Ja. Carriage Return?
Du
benutzt Carriage?
Nein, eben nicht.
Du könntest Carriage Return benutzen?
Naja, Unix, Mac und Windows. Das eine ist, glaube ich, Linefeeds, das andere ist Carriage Return, das andere ist Carriage Return und Linefeeds.
Unix, dein Mac OS X benutzt Carriage Return?
Nee, Linefeed.
Also mach mal Wikipedia auf.
Also es ist so. In der ASCII-Tabelle gibt es so ein paar Steuerzeichen. Das eine ist das Newline und das andere ist das Carriage Return. Und Newline funktioniert, wenn du, je nachdem welche Terminals du hast, keine Ahnung, VTN100 oder sowas, funktioniert das Zeichen Newline so, dass dann der Cursor eine Zeile runtergeht. Das heißt, wenn ich in der vierten Spalte bin, drück Enter, dann ist mein Cursor eins runter, aber er ist nicht am Anfang der Zeile, er ist da, wo ich stand. So funktioniert Newline eigentlich. Und Carriage Return dagegen funktioniert so, dass der Cursor nicht eine Zeile runtergeht, sondern Anfang der Zeile springt. Das ist so die Standardsache, die ich jetzt überall schon öfter mitkriege. Zumindest bei VTN100. Das hat so funktioniert. Ob das jetzt eine DOS-spezifische Sache oder eine Unix-spezifische Sache ist, weiß ich nicht. Aber ich würde behaupten, wenn ich ein Drucker bin, würde ich genau so arbeiten.
Moment.
Er guckt jetzt mal nach. Das ist meine Erklärung. So. Das heißt, wenn ich Enter drücke und die nächste Zeile an Anfang der Zeile möchte, müsste ich ja eigentlich einen Carriage Return Newline bzw. Newline Carriage Return schicken, damit halt es runtergeht und an Anfang der Zeile springt. Genau. Unter Linux ist es aber so, dass nur das Newline reicht, um nach unten zu springen und dann Anfang der Zeile. Oh, jetzt zeigt er mir irgendwas. Oh.
Schau mal, nicht ganz ehrlich sein soll, dann muss ich auch zugeben, dass ich immer noch oft zu Beta-Edit benutze. Hier habe ich das Ganze schön lustig einstellbar. Ja, hier Unix, Zeilenende, LF, Linefeeds, Mac, Zeilenende, Carriage Returns und Windows aus irgendeinem Grund.
Mach beide, ja.
Beides, Carriage Return und Linefeed. Und ich sehe zum ersten Mal sogar hier in der neuen Version gibt es Unicode, Line Separators und Paragraph Separators.
Oh, das ist interessant, das ist auch neu, das kann ich auch noch nicht. Warum überhaupt die Aufteilung in Carriage Return, Newline? Ist manchmal schon ganz praktisch, wenn du zum Beispiel eine Prozentanzeige in der Konsole programmieren willst, also so 5%, 6%, und du schreibst einen Text, machst eine neue Zeile danach, dann würde die nächste Prozentanzeige, so ich bin jetzt bei 50% in der Zeile drunter geschrieben werden. Und wenn du einen Carriage Return danach schreibst, sozusagen, nach jeder Zeile, dann springt die wieder am Anfang der Zeile zurück und überschreibt die alte, weil er halt nicht eine neue Zeile anfängt, sondern zurückspringt. Das ist viel cooler.
Ja, das könnte ich annehmen. So, ja.
Auf jeden Fall scheint Mac anscheinend die Carriage Returns zu verwenden, Linux, also um Butter zurückzuspringen. Linux halt Newline und ansonsten Carriage Return Newline. Und das Fiese ist, wenn du dann unter Linux ein Windows-Programm öffnest, dann hast du ständig diese hässlichen Carriage Returns überall drin. Ja. Und wenn du dagegen unter Windows ein Linux-Dokument öffnest, dann ist alles eine Zeile, weil die Carriage Returns fehlen. Irgendwie.
Ja. Das Newline ist aber schon die Abstraktionsebene, ja. Hast du dich wahrscheinlich jetzt gerade
beschäftigt. Das ist genau dasselbe Problem wie beim Coding.
Ist eine Interpretation
von dem Genau,
LF. Das ist genau wie wir zum Beispiel im IRC, wenn man da reingeht, hat man ja auch das Problem, dass die Leute das benutzen, was sie halt lokal für ihrem Terminal haben. Wenn zum Beispiel jemand Latin One eingestellt hat, dann sendet er halt das Latin One ASCII-Zeichen für ein E und Ö und Ü für die Umlaute. Falls jemand weiter, der muss UTF-8 einstellen, dann halt das. Und es gibt halt gerade für IRC, gibt es selber keinen Standard, also mir ist nichts bekannt. Und deswegen ist, fragen immer alle, hey, warum sieht dein Umlaut so hässlich aus? Und sagt andere, bei mir sieht es gut aus. Andere sagt, bei mir sieht es ganz anders aus. Und
das wird ja meistens eher auf Network-Basis gesetzt. Man sagt, okay, Freenode ist UTF-8 und das, der Channel ist so und so. Also das ist etwas, das müssen die Leute halt unter sich regeln. Aber gut, du hast recht, das ist dauernd, kommen Leute rein und machen irgendwelchen Scheiß. Ich meine sowieso, dass die halt ihre blöden Umlaute nutzen. Ich meine, das ist... Also man hat einen Trend gesehen in den letzten paar Jahren, dass, oh, wir haben jetzt UTF-8, dann kommen sie alle mit ihren scheiß chinesischen Zeichen, so wie Leute auf sie aufs Tattoo irgendwie raufhauen, kommen sie alle und müssen diese Zeichen zeigen. Ich meine, ja toll, habe ich jetzt auch schon, kann ich auch googeln, wenn ihr
es braucht. Das ist nur das Gejammere von Leuten, die es nicht hinkriegen, in den Terminal auf UTF-8 zu stellen.
Genau. Da könnte man vielleicht auch gerade wieder Mac OS X erwähnen, weil ihr wisst ja, das heißt wirklich X, weil nämlich Apple hat nämlich nicht das Unicode-Zeichen für das römische X benutzt.
Das ist römisch 10.
Römisch 10.
Ja.
Ja, das ist gut, richtig. IRC oder IRC oder IRC? Wie spricht man das aus? Holy War.
IRC oder was?
IRC oder IRC, weil IRC mag ich nicht. IRC ist okay.
Ich würde sagen, es hängt einfach von der Mondphase ab.
Okay. Irk. Können wir E-Mails nutzen, der kann das nämlich checken. Nur mal so am Rande.
Das ist kein Editor.
Kann VI das?
Ja klar, bestimmt.
Was ist die Kombi?
Ich benutze das nicht.
Ja.
Ich bin nicht so ein ESO.
ESO.
Na ja, gut, wir haben gerade im Chat gesehen, dass wir nicht vielleicht mal ein bisschen über Java versus .NET reden wollen.
Oder IAZ sagen könnten.
Oder was?
IAZ?
IRC.
Silk.
IRCI?
IRCI. Nein, Silk ist so eine verschlüsselte Variante von IAZ.
Ja, jetzt können wir auf S-Tunnel.
S-Tunnel, ja, okay. Können wir auch. Oder gleich Java nehmen.
Ja, genau.
Mit SSL. Oder TLS.
Sorry. Nein, das kann ich nicht.
Jabber.ulm.ccc.de?
Ich habe einen Account, aber mein Emax will nicht connecten.
Oh.
Ja, wir können jetzt auch gleich diskutieren, bevor wir zu Java kommen, was toller ist. IRC oder die Instant Messenger wie Jabber und ICQ.
Aus einem ganz einfachen Grund sind Instant Messenger besser, das sind Leute, die ein Leben haben.
Ja eben, du kannst eben ja programmieren den ganzen Tag und musst dich immer in den Chat gucken.
Ja gut, du musst ja nicht in den Chat gucken, das ist ja nicht so, oh, du musst jetzt aber
doch,
in den Chat gucken.
Doch, musst du, sonst kriegst du auch von Leuten dann auf den Deckel von wegen, oh, lies doch ein Backlog. Ja. Da steht's doch alles drin.
Ja gut, das ist halt einfach nur, du kannst halt IRC ganz halt minimieren, nicht angucken und kannst ein paar Stunden später halt alles durchlesen.
Ja, aber ich kann nicht mal einen Film gucken, ohne dass ich in den Chat gucken muss, ob was Neues gesagt worden ist.
Ja gut, das ist ja wieder das psychologische Problem hier. Ich meine, das ist ja nicht IRC sagt, oh, komm zu mir.
Wir sind alle
aufpassen. Das ist ja nicht so, oh, komm zu mir, ich hab dir was geschrieben.
Bei mir hüpfen die Icons immer so, wenn sie was von mir wollen. Wenn in irgendeinem Chat dann mein Name kommt, so,
oh, also, das
hier, Programm, ja, Aufmerksamkeit, also. Chat mit mir. Das nervt.
Ja gut, ich meine, ich bin auch so ein bisschen IRC... belastet.
Freak.
Also, ja.
Du hast der Meinung, dass man halt mit IRC nicht so genervt wird wie mit dem Instant Messenger.
Ja, du hast die Möglichkeit, meine.
Oder irgendwie sowas.
Das war perfekt, das war perfekt.
Sowas macht man aus! Okay, guter Punkt, das ist wirklich schlimm, ja.
Ja, dann lässt du aus dem laufen, legst dich ins Bett und in Minuten zack macht es dann halt diesen Sound oder so. Das doch wieder auf.
Normalerweise das Argument für Instant Messenger und gegen IRC, was ich oft mal höre, sind die Icons, die Smileys sind schöner. in den kleinen Programmen.
Du benutzt Smileys? Schalten wir doch ab.
Ach so, in dem Sinne, ja.
Also diejenigen, die bei mir diejenigen, mit denen ich nicht über IRC oder Jabber kommuniziere, benutzen inzwischen fast alle Skype, weil sie meinen, das sind die Smileys am schönsten.
Ja, und schreiben, animiert. Dann kriegst du sowas wie...
Ja, animiert, ja.
Dann kriegst du sowas wie Sternchen, groß, cool, Sternchen oder sowas und dann weißt du nicht...
Nein, da werden dann animierte Bildchen draus.
Ja, aber nur wenn du
den Skype offiziellen Client hast.
Ja, richtig.
Ja, nicht wenn du irgendwas anderes hast.
Naja, Skype, hallo, gibt es irgendwas anderes für Skype? Komm, haben wir das jetzt hinreichend
so weiß ingeniert? Oder wenn du die Dinge halt abgeschalten hast.
Ja, das kann man, glaube ich. Ja.
Doch, es gibt Skype fürs Handy. Also für, wie heißt denn das Programm? Ich habe mal so eins installiert, das kann man kostenfrei runterladen und dann, wenn man irgendwie eine Datenflatrate hat, dann läuft halt Skype auf dem Handy und man ist ständig online, man kann angerufen werden, zahlt nichts, man kann selber telefonieren und der stellt die Smileys nicht da.
Wie war das bei Skype, dass das Programm nicht so astrein ist? Von wegen schnüffelt auf der Platte rum oder liest Dateien, die es eigentlich gar nicht
gibt.
Gab es ein paar Sachen und Sicherheitslücken?
Das ist nicht so ganz klar. Also es irgendein Freak hat mal Panik geschoben in der Blogosphäre von wegen, oh, Skype liest die Passwortdatei aus.
Aber
die Passwortdatei ist nicht
die Shadow, nehme ich an.
Ich
musste bestimmt als Root laufen.
Soweit ich weiß, hat sie rausgestellt, dass der halt nur irgendwelche User-Account-Listings haben wollte. Welche User da drauf sind. Ja, genau. Also,
Man will einfach sein Home-Tier wissen.
Das Problem ist halt, du weißt bei Skype nicht, was es tut, weil Skype wehrt sich anscheinend auch ziemlich heftig gegen Reverse Engineering. Ja. Was im Moment sogar unter 10.5 ein bisschen Probleme macht. Also macOS 10.5, vor zwei Wochen, glaube ich, rausgekommen, macht Firewalling auf Basis von Applikationszuweisungen. Das heißt, es wird nicht mehr ein Packetfilter generell auf alles gemacht, sondern es werden Freigaben pro Programm gemacht. Und damit da nichts schiefläuft, werden halt von Programmen, die zugelassen sind, Signaturen erstellt. Und das Erstellen von Signaturen ändert das Programm, weil die Signatur innen in dem Programm mit abgelegt wird. Und eins von den Programmen, ich glaube WoW auch, die da völlig durchdrehen. Oh, jemand manipuliert mich und stellen dann komplett in Betrieb ein.
Also irgendwie.
Die sind ganz heikel irgendwie.
Im Chat hat Anno gerade gemeint, dass eben sich selbst halt verschlüsselt da und sowas. Und Traffic macht aber nichts gut, aber dieses Verschlüsseln, das erinnert mich irgendwie an die alte Virenzeit, wo sie Viren sich selbst verschlüsselt haben, damit man sie irgendwie nicht erkennen kann. Irgendwie ist das nicht so nicht sympathieweckend.
Richtig.
Ganze. Ich sag jetzt
nicht, kann man so sagen.
Ist, aber ich sag jetzt mal so, es ist nicht sympathieweckend.
Ja.
Es gibt ja auch Alternativen zu Skype. Es gibt genug Voice-over-IP-Programme. Wie ist es, Asterisk oder so? Kriegt man sicher irgendwie.
Ja, Asterisk ist ja schon wieder ja eben so eine Voice-over-IP-Lösung. Und gar nicht unbedingt so Insel-Messenger mit ein bisschen Videokram, sondern Skype, richtig Telefonierblock.
Skype ist ja eigentlich ein Voice-over-IP-Client. Und dieses Instant-Messaging von Skype, das ist der absolute Albtraum. Das ist ein voller Scheiß.
Also die Smileys sind witzig.
Die sind witzig, aber.
Ja, gut, die Smileys.
Das ist ein bisschen rückständig.
Aber nur ganz kurz: die Smileys. Emacs kann das auch. Aber jetzt werde ich es auch lassen. Nimm einfach an, dass alles, was hier ab jetzt kommt, Emacs kann das auch. Ja. Wollte ich mal gesagt haben.
Ihr habt recht, Skype ist evil. Aber es funktioniert so toll.
Ja, aber Skype ist am Ende ja MSN oder ICQ, das ist halt alles kein offenes Protokoll. Und das ist halt, ja, das ist ja schon das Argument dagegen eigentlich.
Ja.
Nur halt, die normale Bevölkerung wird sich halt nicht dadurch belastet. Also, das ist halt.
Ja.
Muss.
Ah! Oh. Entschuldigung, ich habe nur gerade versucht, den Link irgendwie zu markieren, aber dieser. Dämlich. Ah, jetzt ging's. Okay.
Wir müssen Biene einladen, weil Biene, glaube ich, will jetzt anfangen zu flamen im ELC. Also, kannst du mal anfangen. Oder ruf an am besten. Ruf an, dann flamen wir miteinander.
Ja, wir können noch eine Nummer durchsagen lassen.
Die Nummer?
Na los.
Mikey, das ist mein Girl.
0731 938 6299.
Genau, dann kannst du anrufen und erzählen.
Mal ein bisschen mit einer sexy Stimme für eine Nummer.
Das kann ich nicht.
Anscheinend rauscht unser Stream ein bisschen, wird hier im Channel genannt.
Das liegt bestimmt an Dino. Nicht an dich, an Dino, an Don Panic. Das Radio, was an der Don Panic hängt, hat, glaube ich, zurzeit keinen guten Empfang.
Ah.
Ja. Aber ich glaube, der FreeFM-Stream könnte besser sein.
Im Augenblick.
Wir haben zwei Streams.
Genannt. Auch nicht immer. Hatten wir auch schon mal
dabei. Ja. Egal, der ist mal ausgefallen, strategisch ungünstig. Und deswegen haben wir, glaube ich, einen eigenen.
Ja, stimmt. Win for Win. Genau. ich benutze ja VI auch ganz gerne unter Windows, ehrlich gesagt.
Ja, klar.
Das ist der einzige, also diese GVim halt in dem Fall. Das ist so angenehm überhaupt. Die ganze Toolchain, die das alles hast, geht jetzt. Also Cygwin zum Beispiel.
Was halt, ja, genau, das ist auch das lustig. Ist so für, warum ich nach Emacs gewechselt bin, ist, weil ich mehr auf Windows gearbeitet habe als auf Linux. Auf Linux habe ich halt jahrelang Vim genutzt, weil hast halt gleich nebenan über Screen eine Shell. Mhm. Auf Windows hast du das Problem, dass die Shell da ziemlich belastend schlecht ist. deswegen hast du halt, wenn du halt Emacs hast, kannst du halt, ja, weiß nicht, hast halt alles im Emacs drin und hast halt super schöne Bindings und Keybindings und all sowas. Also,
ja, aber also, wo Shells, hast du eigentlich mal diese PowerShell, die neue von dem Mister mal ausprobiert? Weil eigentlich soll die doch ziemlich advanced geworden
sein. Ja, Shell Wars! Yeah!
Shell Wars! Ich weiß nicht, was
du mit Bash
oder so.
ZSH! Uli, ruf an, falls du uns hörst.
Naja, mir eingeladen und gefragt, er soll vorbeikommen, aber ich meine, er kommt erst morgen.
Also zu spät. Ja, Ja, ich finde ZSH toll, weil ZSH ist genau wie Bash und man kann cool mit angeben, dass man ZSH hat.
Ist ja gar nicht genauso wie Bash.
Ja, für mich schon. Ist es hinreichend so wie Bash? Ja,
du hast CD und LS.
Ja, genau. Ja, die Tab Completion ist ein bisschen besser.
Dann hast du da auch Nano.
Wie startest du Nano? Startest du einfach Nano oder machst du Nano-W?
Ich sollte Nano-W machen. Ich mache meistens einfach Nano. Ich muss mal ein Alias drauf machen.
Alles klar. Ihr habt es live uns gehört. Das ist,
aber im Moment, ich habe ein bisschen eine Editorenkrise. Jetzt kommen wir doch wieder drauf. Ich benutze zurzeit sowohl Xcode als auch Eclipse, als auch SubEditor, als auch Nano und ich bin irgendwie mit nichts 100% zufrieden. Ja, je mehr man kennt, desto mehr weiß man, dass man... Ja, ich muss dann eine zweite Shell aufmachen und VI killen, wenn ich aus dem VI nicht rauskomme. Ja, hier mit... Ja, schon, genau. Ausrufezeichen... QW irgendwie habe ich.
Da hast du eigentlich alle Probleme gelöst.
Ich brauche diese mit Tasse. Ich habe mir sagen lassen, dass die ganzen VI-Leute alle mit der Tasse lernen.
Ja, die ist nicht schlecht.
Die Tasse.
Ja, die Tasse. Die VI-Tasse?
Die VI-Tasse.
Achso, die.
Ich habe es jetzt leider nicht dabei. Hätte ich mitnehmen können.
So was ThinkGeek oder so kaufen kann.
Ja, die obligatorische VI-Tasse, auf der in Mini-9-Punkt-Schrift alle möglichen Shortcuts aufgelistet sind, die man so braucht.
Die kleinsten halt beenden.
Ja, genau, beenden mit und ohne sichern.
Es gibt dann noch, wir haben Cheat Sheets, also die Spickzettel, die sind auch ganz nett. Es gibt auch Perl Cheat Sheets und sowas.
Ja.
Interessantes Stichwort.
Python Reference Card, sehr schön. Python Ruby hat keine schönen Reference Cards. Die Python Reference Card ist richtig schön.
Gesehen,
die
Ruby.
Ja.
Da sind wir wieder. Jetzt müssen wir mal psychologisch darauf eingehen. Warum sagt er das, wenn er das gar nicht weiß?
Weil ich halt schon ein Investment habe in Python, weil ich da halt schon mich reingekniet habe und jetzt muss ich dafür sorgen, dass Python erfolgreich wird, damit mein Investment, meine Zeit, die ich in Python investiert habe, auch ein bisschen Marktwert hat.
Kann ich ja akzeptieren, nur warum bashst du denn unbegründet Ruby? Oder wieso sagst du, dass es keinen Quickcraft hat?
Ich meine, weil Ruby genauso cool ist wie Python, aber halt ein bisschen anders ist.
Genau. Das akzeptiere ich auch so. Ich sage nur, Python nehme ich nicht, weil der komische Holländer da einen Scheiß definiert. Also Guido, wie heißt er nochmal? Guido von
Guido. Awesome. Richtig. Guido? Ich habe keine Ahnung.
G-U-I-D-O, müssen Sie selber aussprechen können.
Guido.
Lass uns mal irgendwie auf was irgendwas ein bisschen aktuellere Ereignisse gehen. Habt ihr gesehen, dass der OLPC jetzt in Produktion gegangen ist?
OLPS? Ach ja.
Der One Laptop per Child, der XO-1.
Und für welchen Preis wird der...
Was flippen wir da jetzt?
Wir flippen halt, warum sollte man ein PDA oder sollte man lieber ein OLPC oder soll man lieber EEE von Asus, das kleine Mini-Laptop-Ding nehmen?
Ich möchte ein iPhone.
Oder ein iPhone.
Ja. Ich finde Smartphones toll. Ich habe mal eine große Säuberungsaktion gemacht an mir. Und zwar war das zu den Zeiten, als der Newton gerade gestorben ist. Nein, nicht so Säuberungsaktion, Leute, nein. Ach. Und zwar ging es darum um Gadgets. Ich hab eine Zeit lang Spielzeugkram rumgeschleppt, ein Newton. Eine Armbanduhr, ein Smartphone, Taschenrechner, Notebook. Ja, das ist alles weg. Ich habe nur noch ein Notebook und ein Smartphone und sonst nichts mehr. Keine Armbanduhr, kein extra Taschenrechner, kein sonst irgendwie Spielzeug, nur noch Notebook und Smartphone.
Was für ein Taschenrechner hattest du denn?
Ach, so einen komischen Standarddinger, den man immer hatte. Also aus der Schule noch.
Da so diese Casio-Teile.
Ja, aber war ganz witzig eigentlich.
Finde ich auch ganz
nett. Ja, also ich habe den lange Zeit mitgenommen und immer gut gefunden und das war sehr spaßig.
Ein bisschen langsam. Das merkt man schon, wenn man ein bisschen rumrechnet, so, oh, jetzt rechnet er aber. Das sind schon ganz nett, Tasten sind ganz hübsch eigentlich.
Also insofern bin ich da ganz stark auf der Seite der Smartphones. Ich finde PDAs dumm und was gibt's noch? Was hast du erzählt?
Der OLPC.
OLPC
ist ja normalerweise...
Ja, das ist der Formfaktor, ist einfach komisch. Ich will ein Notebook und ich will ein Smartphone, mehr nicht.
Ja, über Ende. OLPC hat halt...
Ich will ein Notebook, mit dem ich telefonieren kann.
Ja, genau. Also, hier, auf die Schulter.
Ja, das geht ja hier auch ziemlich gut. Nämlich iChat unter Mac oder irgendwelche andere. Skype zum Beispiel. Funktioniert eigentlich auch wunderbar.
Ja, ja.
Okay, funktioniert
dann. OLPC ist es ja lustig. Das Ding ist ja auf Linux basiert. Hat obendrauf Python und eine Smalltalk-Umgebung. Squeak.
Also Squeak.
Und was ist halt die Idee davon, ist halt ein bisschen super schnell, oder dass die Kinder super gut das System kennenlernen können, weil du halt mit Smalltalk hast du halt diese Reflexion. Du kannst dann in den Code reingehen und kannst sehen, was eigentlich gerade passiert.
Mal ganz ehrlich, auch in Afrika hat es garantiert Nerds. Erst recht, wenn man denen dann so ein OLPC in die Hand drückt. Und die werden sich sicherlich nach einem Jahr anfangen, ihr System runterzuschmeißen und ein gescheites Linux drauf zu machen, wo ich auch eine Shell kriege mit Emacs und richtig arbeiten kann. Und dann bin ich den Smalltalk-Kram los.
Aber neulich gab es eine News, dass Microsoft möchte auch Windows auf OLPC portieren. Und dann gab es einen Kommentar dazu, als wenn diese Kinder nicht genug leiden. Auf jeden Fall, ich finde das Ding ziemlich cool. Ich hätte auch, da gibt es dieses 2-for-1, also du kaufst zwei OLPCs, eins geht an irgendein dritte Weltland und das andere bekommst du. Das ist eine ziemlich gute Aktion.
Ja, was ist jetzt eigentlich der endliche Preis? Ich weiß bloß, ursprünglich war
$200.
Gedacht, dass... Nee, $200 für ein Industrieland und $100 für ein... Musst du zahlen, wenn du halt irgendwie im dritten Weltland wohnst, oder?
Das Ding kostet wahrscheinlich mehr als $100, aber die Idee war, also das hieß ja früher $100 Laptop.
Aber ja, das Ziel haben sie nicht erreicht.
Genau, das war nicht möglich, anscheinend. Deswegen, das kostet, also Retailpreis ist $200 für Leute wie uns. Ich weiß es nicht, wenn du so Indien bist oder so, ein paar mehr als 1000 kaufst wahrscheinlich. Das hast du wahrscheinlich weniger.
Ja, ich habe auch gerade gelesen, bei Taschenrechnern, so Infix versus Postfix. Sachen zum Eingeben.
Polish Notation.
RPN, ja genau, Reverse Polish. Ja.
Ja. Kennt ihr die?
Das ist toll.
Ich will die normale Polish.
Was für ein Ding? Polish Notation. Infix.
Also ich habe einen Taschenrechner auf dem Handy benutzt, Postfix.
Echt?
Ja. Ich habe keinen anderen gefunden.
Hast du schon E-Mails so auf deinem
Taschenrechner? Habe ich E-Mails selber gesagt?
Postfix, nein, ich weiß
nicht. Achso.
Da.
Das ist ja doch kein Niveau.
Ja, genau. Nein, Infix.
Du brauchst aber Klammern dazu.
Ja.
So scheiße.
Aber ich hab sie.
Ja, ist einfacher zu tippen teilweise, aber mit dem Postfix-Zeug
kommt auch das recht. Ja. Ich möchte in so einen Taschenrechner einfach einen Brenndamm reinmachen und in meinem Gehirn denke ich halt Infix. Sorry, war halt so im Kindergarten. Was nee, in der Schule. Ja, mein Gott, ja, wenn man halt so anfängt und das ist, ja, bei fast allem so, wie man anfängt, so bleibt man halt auch irgendwie in der Regel.
Ich bin halt ein bisschen reingekommen, als mein G4 kaputt gegangen ist und ich nur noch in die Firmware reinkam. Hab ich mit der Firma halt rumgespielt und die ist halt Postfix, was halt eine Stackmaschine ist.
Das ist ein Force-Interpreter.
Ja.
Ja, cool, damit hast du gearbeitet.
Nicht wirklich gearbeitet, aber ich habe rumgespielt.
Das war immer ein Taschenrechner.
So Lüfter an, Lüfter aus.
Alles super. Das ist cool.
Und mehr habe ich nicht können, weil irgendwie die Doku gefehlt hat. Aber es hat gereicht. Hat mir ein paar Stunden Freude gemacht.
Wow. Das ist echt
ganz nett. Also ist schon schnucklig.
Für einen Mac-User ist das heftig cool.
Von den wenigen, die was die Ahnung haben oder wie.
Nee. Ich wollte eigentlich einen Mac kaufen, weil die Hardware so. Also ich hatte ein gutes Bild von der Hardware, so gute Hardware und so, schicke Architektur, Laptop für immer so
ein Motto. Ja.
Nach einem halben Jahr ist er erstmal kaputt gegangen. Dreimal insgesamt, bis das Logic Board im Arsch war. Hat sehr weh getan. Ja. Genau.
Aber gut, Forth ist auch wieder so ein Thema, können wir auch aufgreifen. High-Level-Sprachen versus Low-Level-Sprachen.
Postgres.
Ist Forth eine High-Level-Sprache oder eine Low-Level-Sprache?
Das ist eine gute Frage.
Ja, das ist eine Definitionssache. Ich meine, meiner Meinung nach ist Low-Level ziemlich nah an der Hardware. Und Forth ist zwar nicht so...
Open Firmware? Hallo?
Es ist nicht so wie C, das ist,
ja.
Aber es ist schon ziemlich low, obwohl es ja eigentlich als sich damals mal eine High-Level-Sprache war, oder?
Ja, du greifst nicht auf blanke Speicheradressen zu, insofern ja.
Es ist halt das Ding von Stackmaschinen. Du hast deine paar Schreiben, Lesen und deine Words, also deine Befehle quasi, und die schreibst du in eine Stackmaschine. Es ist nicht sehr... High eigentlich.
Ja.
High im Sinne von Schleifen.
Also, ja, also ja gut, so es gibt aber auch High-Level Stack-Based-Sprachen. Also Factor oder okay. Cat oder was man da alles, oder Joy. Das sind ja so drei jetzt mal, die man okay. So googeln könnte. Factorcode.org, das ist so eine lustige Sprache, weil die hat nämlich als Logo und Velociraptor.
Deswegen ist die Sprache toll. Ja, cool. Das ist der Grund.
Also warum ich mir Forth zum Beispiel jetzt vorstellen könnte, ist nicht jetzt wegen dem Programmieren, sondern einfach wegen der Einfachheit. Wenn ich jetzt einen Mikrocontroller habe und ich will irgendwas, ich habe so viel Zeit, dann kann ich mir da einen Forth-Interpreter drauf tun und kann halt da dann lustig mit meinem Controller rumspielen. Ich glaube, das macht zwar keiner ernsthaft, außer vielleicht die von Open Firmware, aber sonst ist es ganz nett, da so einen Forth-Interpreter auf dem Mikrochip zu haben. Und da gibt es auch genug Implementierungen dazu.
Ja, aber da nehme ich nur noch gerade C. Also wirklich.
Ja, aber bei C ist es ja so, du kompilierst C und dann ziehst es auf den Chip drauf. Und dann willst du was ändern und ziehst es auf den Chip drauf. Oder brennst es auf den Chip. Und so kannst du halt einen Fourth-Interpreter, der halt entsprechend getuned ist, da eingestellt, halt auf den Chip brennen und dann steckst du halt deine Serie-Schnittstelle an und redest mit deinem Chip. Lalalala. Und das finde ich schön. Das gefällt mir irgendwie. Das haucht in dem Leben an.
So. Interaktiv ist immer.
Ja, interaktiv besser. Ist toll.
Interaktiv ist das Beste, was
man haben kann. Super. Ja. Common Lisp ist ja gerade gemeint worden von Flo Rolf.
Ja, aber was ist das Argument jetzt?
Wenn du Emacs benutzt, solltest du Lisp benutzen.
Mach ich doch.
Ja. Dann kannst du jetzt Emacs zu Lisp bestimmen.
Ja, aber gut, er will mich ja immer. Ich meine, das ist ja nicht. Ich will das ja gar nicht mit den Emacs, aber die drängen mich ja immer im IEC dazu. Dass ich das immer erwähnen.
Du Armer.
Also, meinst du Emacs mit dem Slime, mit dem Superior Lisp Environment?
Slime?
Ja. Das ist die geilste IDE, die man sich vorstellen kann.
Xcode.
Minus Smalltalk. Vielleicht. Also wenn du von oben
aus. Smalltalk. So. Nein.
Ja, E-Lisp und gleich Common Lisp. Okay, ich kenne mich mit Lisp nicht aus. Ich weiß nur, dass es eine Menge Klammern und einige White Spaces hat. Aber das war's dann auch schon.
Ich habe nur was von Klammern gehört.
Ja, White Spaces hat es auch.
Echt? Ja, gut, du kannst ja was gar nicht. Ich meine, irgendwo musst du ja mal eine Variable aufhören lassen.
Also. Ja, das kannst du auch anders machen. Es gibt genug Sprachen, die das auch anders machen. Wie zum Beispiel, wie heißt dieses Java für Physiker da?
Java 2K, weißt du?
Wie?
Java 2K?
Java 2K, ich glaube Java 2K war es.
Wo ist halt?
Was?
Doch, das ist... Ja.
Java für Physiker?
Eine gewisse Wahrscheinlichkeit wird dieses Kommando wirklich ausgeführt. Oh Gott. Das ist ein probabilistischer Ansatz halt. Und wenn du ganz sicher sein willst, dass die Methode ausgeführt wird, dann musst du die einfach ein paar Mal aufrufen. Dann steigt immer die Wahrscheinlichkeit höher an, dass es wirklich funktioniert.
Ja, und Variablennamen dürfen Whitespaces haben. Und wenn halt ein anderes Token kommt, zum Beispiel eine Zahl oder so, dann ist die Variable, glaube ich, zu Ende. Aber ich bin nicht so sicher. Es gab doch schon immer wieder mal Vorträge vom Shabi auf dem Chaos-Kongress oder bei uns sicher auch schon.
Giselberg auch.
Seminar. Und Giselberg, das ist sicher, Giselberg. Vielleicht haben wir noch Videos, weißt du das zufällig?
Also von Weird Programming bestimmt, Languages haben wir definitiv ein Video. Ja. Also das von Giselberg.
Okay, könnt ihr euch mal einziehen und mal einführen, was da so für interessante Programmiersprachen gibt.
Ja, wenn wir gerade bei Lisp waren, dann müssen wir zwingend auf Weird Programming kommen.
Ja, Java 2K, genau.
Na gut, sollen wir vielleicht ein bisschen Musik machen, danach Java.net, also Java oder .net.
Ja, dann sind wir auch schon fast fertig mit der Sendung.
Cool. Okay, machen wir ein bisschen Musik für euch. Und wieder da. Und das Thema ist...
Heilige Kriege.
Oh ja.
Und das Subthema ist...
Editorkrieg.
Noch mehr Heilige Kriege.
Emacs.
Java.net. Java.net.
Ihr wollt eigentlich Java.net
wollten wir machen. Eigentlich machen, ja.
Aber was
ja,
will man da
großartig ist? Wir haben eine Pause beschlossen, dass beide saugen.
Ja, sie haben ziemlich viel gemeinsam. Sind beide scheiße.
Ja. Ja.
Ja gut, muss man auch sagen, Java die Plattform oder Java die Sprache?
Mhm. Ja, ja.
Java die Plattform.
Ja und ja.
Also Java die Plattform ist schon okay. Nur dann kommt ihr halt wieder mit eurem Low-Level-Scheiß und sagt, oh nee, die Startup-Time ist so scheiße.
Also ich muss ja sagen, Java ist nicht ganz... Wie soll ich das formulieren? Also ich habe mal meine Diplomarbeit unter anderem mit einer Java-Anwendung gemacht, die Bytecodes umgeschrieben hat, um irgendwelche tollen, lustigen Sachen in Simulationszeit zu machen, die man programmiertechnisch aber einfach nur so runterschreiben kann. Und das war eigentlich ganz spaßig. Also insofern, man kann auch lustige Sachen machen. Aber Bytecode manipulieren ist dann schon wieder irgendwie nicht mehr offiziell eigentlich. Obwohl, naja doch, aber halt nicht mehr schön.
Was ich halt inzwischen seit vielen erlebt, dass Java so die beliebteste Sprache für Anfänger ist. Geh mal in irgendeine Vorlesung, dann ist es genau die Sprache, die Welt kriegt. Also so haben wir auch so ein...
Ja, Anrufer. Fett.
Wer geht hin?
Moderator.
Einfach hochdrehen.
Ja, man geht ran, oder?
Sollte vielleicht vorher aufgeben. Hallo?
Hallo.
Hier, Def Radio, wer bist du denn?
Hi, ich bin der Unix aus dem Chat.
Ah, du bist wieder der Unix. Hi.
Was ich noch sagen wollte, und zwar, es ist gar nicht so sehr, ob .NET oder Java, sondern Python sollte eigentlich viel mehr mit reinkommen in das Gespräch.
Ja.
Weil es geht ja immer um diese Plattformunabhängigkeit.
Ja.
Und bei Java und .NET ist es nur so weit plattformunabhängig, wie weit die Hersteller das ja wollen oder das anbieten. Ja. Jetzt native. Aber nur bei Python habe ich ja so fast absolute Plattformunabhängigkeit, weil dort geht es ja theoretisch überall da, wo ich eine C-Library und einen C-Compiler habe.
Naja, theoretisch ist aber auch Java OpenJDK-mäßig jetzt inzwischen offen, unter GPL sogar, und .NET auch, zumindest mit den Low-Level-Sachen, mit diesem ECMA-Blub-Zeugs,
ja,
oder?
Ja. Ja, aber unter meinem OpenBSD habe ich bis heute noch keinen Native-Java-Interpreter und .NET schon gar nicht.
Naja, spezifiziere Native.
Wie?
Spezifiziere Native.
So, noch, ich verstehe ganz schlecht.
Naja, spezifiziere einen Native Java Interpreter oder Native .NET Interpreter.
Ich kann es nur interpretiert laufen lassen, nämlich mir so ein Linux-Compile-Ding nehmen.
GCJ?
Ja, so ein uraltes und das dann halt laufen lassen. Und mit, bei Python habe ich native laufende Binary, was mit den Code interpretiert.
Kann ich Python durchkompilieren? Echt?
Wie? Nee, durchkompilieren nicht. Du kannst halt ein paar Sachen optimieren.
Nein, es geht um den Interpreter an sich. Der Interpreter bei Python läuft unter OpenBSD Native oder unter vielen anderen Plattformen auch. Und diese Java-Dinger, die kann ich dann nur emuliert laufen lassen, indem ich mir einen Emulator für die Linux-Binaries
besorge. Stimmt, für die Linux-Binaries, ja. Naja, wobei da theoretisch müsste das ja dann vielleicht demnächst besser werden mit diesem ganzen OpenJDK-Kram. Und bei .NET, ja, ist das Argument gleich, dass man da theoretisch... Gut, ich meine, dein Argument stimmt in der Praxis natürlich schon, nur theoretisch dürfte das eigentlich keine Hürde mehr sein. Ja, eigentlich. Aber Python ist ein guter Punkt. Ich finde ja Python ganz toll.
Darf ich auch nochmal ganz kurz...
Und man könnte JPython nehmen. Dann hätte man das alles kombiniert.
Genau. Oder JRuby oder was es sonst
gibt. JRuby, ja, so. Ruby-Fraktion.
Was auch lustig ist, ich meine, Leute sagen ja bei Java write once, debug everywhere. Es gibt aber schon noch eine Plattform, wo man einfach nur einmal schreibt und dann funktioniert das überall. Und jetzt mit nicht hauen, aber Emacs. Ja. Weil Emacs Lisp läuft überall, wo Emacs läuft.
Ja, es läuft überall, weil es überall gleich schlecht läuft.
Das ist halt noch, was man definieren kann oder so. Also ich finde, es ist auf jeden Fall the right ones run everywhere und nicht debug everywhere.
Ja, da haben wir nochmal einen schönen Flamewar. Das ist das Argument für die SWT versus Swing-Geschichte. Das sind zwei Bibliotheken, um GUI-Applikationen unter Java zu schreiben. Und bei SWT habe ich mehr oder weniger Anbindung an native Widget-Sets. Und Swing ist halt rein pures Java. Also es wird nur innerhalb von meinem komischen Frame, der vom Betriebssystem kommt, alles selbst in Java gemacht. Um eben zu garantieren, dass es überall gleich aussieht, weil es halt alles in Java ist und nichts irgendwie von irgendwelchen Sachen drunter herkommt, die überall unterschiedlich sein
können. Am Ende verwendest du irgendwie Windows-Controls und willst dann das Programm nach Linux portieren oder sowas in der Art. Und dann hast du keine Windows-Controls und musst erst wieder irgendwie rumbasteln.
Nein, deswegen halt nicht. Deswegen hast du Swing. Ja. Und bei Python, was hast du schon bei Python? Das ist schon TK, glaube ich.
Ja.
Was nicht so wirklich der Bringer ist.
Wo das WX-Python, was halt natürlich sich wieder nativ überall einbauen kann, das ist recht gut. Also bei Python ist es echt gut, bei Ruby ist es ein bisschen zu wünschen übrig, das WX-Zeug.
Stimmt, WX ist cool. Mhm.
Aber ist natürlich immer noch drei Varianten von einem Programm. Also du kannst, das ist nicht TK, läuft überall TK oder es ist immer Swing oder immer SVT. Mhm. Ja, das ist halt... Ja, wie man das mag.
Soll ich bei euch beiden mal den Kopfhörer lauter machen, Mike?
Wir bräuchten einen zweiten Kopfhörer eigentlich.
Es ist nämlich so, dass bei uns im Studio immer nur die hören können, die einen Kopfhörer auf dem Kopf haben. Und wir haben zwei Kopfhörer, sind wir zu fünft. Wobei die fünfte sich nicht traut, ins Mikro zu reden, aber ich werde es irgendwann noch festnageln. Ich drehe mal ein bisschen lauter, okay? Damit auch ein bisschen mitreden.
Ja, sonst kommen wir wieder Rückkopplung.
Mhm. Woran ihr mal arbeiten müsstet, ist das Rauschen. Auch der Stream rauscht ab und zu und hier im Telefon rauscht es auch extrem, wenn ihr sprecht.
Ist es ein Rauschen oder so ein leichtes Knacken, so ein häufiges?
Ja, so ein Knacken. Und wenn die Töne heller werden, dann knackt das extrem.
Das habe ich auch schon gehört. Ich dachte nur, mein Kopfhörer sei kaputt.
Dann ist das ein Stream. Ja, jeder hört und jeder glaubt, ach nee, ist bestimmt nur meine Technik kaputt.
Also dann haben wir es jetzt, glaube ich, belegt, dass es wohl nicht nur an einem Klinke-Chinch oder keine Ahnung Kabel von irgendjemandem liegt, sondern wie alle haben. Ja, werden wir uns mal drum kümmern.
Ja klar, jo.
Bestimmt.
Die Videos gibt's auch bald.
Ja, aber was mich doch stimmt, ist, also ich habe auch mal versucht, von der Zeit lang eine einfache GUI-Anwendung zu schreiben und die sollte, und mein Anspruch war, dass es plattformunabhängig ist, egal ob plattformunabhängig kompiliert oder halt interpretiert, und es sollte immer native aussehen.
Nix.
Und die GUI sollte immer native aussehen und da habe ich festgestellt, das geht ja gar nicht, weil egal welche Bibliothek du benutzt, dann sieht das ja immer anders aus. Also sieht unter Windows immer anders aus, meistens bei Python, wenn du diese Standard-Libs nimmst, dann sieht es aus wie 98, aber nicht wie das XP-Gewisch. Oder wenn du jetzt bei Linux bist, da kommt es darauf an, nimmst du das KDE, dann sieht es aus wie das KDE konfiguriert, nimmst du das GTK, dann sieht es aus wie das GTK und das ist eigentlich immer alles anders. Also es gibt da, mir fehlt so dieses Native.
Ja, man sollte aber nicht aufpassen, dass man nicht KDA und QT vermischt. Also KDE ist KDE und QT ist QT. Aber KDE nutzt natürlich so. QT. Also
ja gut, das
ein KDE-Apologet.
Ich sag nur, das ist...
Also schau dir mal
KDE ist ziemlich cool.
Schau dir mal.
Ich meine, QT ist ziemlich cool.
Ja, Qt hat bald WebKits. Ah, wir könnten noch ein bisschen Browser Engine Flame machen. Ha. Moment mal noch hier. Wenn du plattformunabhängige grafische Benutzeroberflächen bauen möchtest, die jeweils die nativen Widgets benutzen, schau dir mal WX-Widgets an. WX-Widgets ist deine beste Chance, sowas hinzukriegen. Wenn es nicht geht, dann kannst du es lassen. Also theoretisch, TK müsste das auch machen in der Richtung, aber TK mag irgendwie niemand. Mhm. Aber WX-Widgets wäre eine Option. Ob das dann wirklich dann in der Praxis dann alles so funktioniert, ist ein bisschen immer fraglich, weil ich kenne es jetzt halt gut. Ich bin halt ein Mac-User hier und deswegen sehe ich öfters mal Portierungen von irgendwelchen Windows-Programmen auf Mac und die haben dann zwar die nativen Widgets, also die passenden Buttons, die dann so lustige Pulsiereffekte haben etc., aber das sind zum Beispiel solche Sachen wie die Abstände zwischen Buttons und Trennlinien sind irgendwie falsch. Also da hält sich dann immer noch jede Menge Kram nicht in den Windows-Guidelines. Das ist also noch nicht alles, was du brauchst. Das ist nur die halbe Miete, die Widgets.
Ist es bei dir auch, wenn du nicht, ich weiß nicht, wie es bei Mac ist, aber wenn du für Mac den Firefox aufmachst und das Menü hast oben, dieses Datei bearbeiten da.
Ja.
Genau, wenn du das hast, sieht das bei dir dann genauso aus wie in den anderen Programmen, wie in den Native-Programmen von Apple?
Ja, das sieht genauso aus. Wobei die Firefox-Leute, die benutzen ihr Zool. Eigenes Zool, genau. Ja. Die haben sich eine eigene Umgebung geschrieben, um Cross-Plattform-UI zu machen.
Also Konkurrenz zu
wenig. Ja, weil sowas, was mich stört immer extrem, wenn ich mir irgendwie ein cooles Style runter oder ein cooles Style editiere für meine Oberfläche und dann kommen irgendwelche plattformunabhängigen Programme, die meinen, nee, jetzt machst du hier das. Und dann sieht es immer total scheiße aus, weil es anders ist. Und dann kann ich mir das auch gleich sparen, das so zu konfigurieren, wenn Ideen viele Programme ihr eigenes Ding mitbringen.
Ja, das ist gerade bei Firefox ein bisschen ein Problem, weil Firefox hat zwar so solche Sachen wie passende Menübalken, passende Dialogfenster und so Zeugs. Aber zum Beispiel in der Webseite, solche Dropdown-Menüs beispielsweise, sind wieder mit irgendwelchen Firefox-Widgets. Oder die Icons im Icon-Bar halten sich nicht in irgendwelche Aqua-Guidelines. Das ist ganz merkwürdig. Deswegen gibt es dann zum Beispiel Camino. Sogar offiziell von Mozilla.org. Camino, das ist die Gecko-Engine, also die Rendering-Engine von Mozilla, die auch in Firefox drin steckt, aber mit einer Mac-Oberfläche, also mit einem richtigen Mac-Programm drumherum. Also dieses ganze, der ganze Kram von wegen Cross-Plattform ist ein ungelöstes Problem. Ganz einfach. Es gibt da keine tollen Lösungen.
Ja, wahrscheinlich, weil es alles so unterschiedliche gibt.
Ja, richtig. Und selbst wenn du eine Lösung hättest, dann hättest du immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner und das Programm würde nie wirklich toll aussehen auf den Systemen, sondern nur überall durchschnittlich aussehen. Das ist einfach nicht schön. Das ist nicht toll. Ich bin inzwischen ein Anhänger der Theorie, man sollte sich eine Kant-Funktionalität schreiben, möglichst abstrakt und dann MCV-mäßig halt irgendeine View drüber stülpen, irgendeine GUI-Frontend-Applikation drumherum schreiben für die jeweilige Plattform, echt nativ dann. Was leider auf Mac heißt, dass du Objective-C programmieren musst.
Nee, dachte ich, das ist ein Python, hat auch ziemlich gut zugenommen.
Ja, stimmt. Ab macOS 10.5 haben wir jetzt relativ gute Bridges nach Ruby und Python. Da müsste ich selber auch nochmal ein bisschen schauen, wie es läuft. Das soll wohl inzwischen sehr, sehr gut sein, sodass du die komplette Cocoa-Toolbox von Python und Ruby aus quasi native benutzen kannst. Das ist ziemlich cool. Da muss man mal schauen, wie das läuft.
Genau. Was ich noch anzubringen habe aus dem Chat ist, es gibt relativ viele Leute, die hätten gern mal die unoffiziellen Vorabversionen von den Vorträgen, die bei den Chaos-Seminars gelaufen sind.
Die Vorträge, Joe, das ist dein Part.
Ja, also die Videos, die haben das Problem, dass wir ein bisschen was geändert haben und das gibt der letzte Vortrag, der vom Volker, da haben wir eigentlich uns ein kleines Malheur passiert, weil wir haben dummerweise die Audiospur vom Vortragenden und die Audiospur von der Kamera gemischt, was dazu führt, dass das Geschnatter von Michael und mir und von den ganzen Leuten, die halt im Publikum sehen, mit auf der Aufnahme sind, deswegen wissen wir genau, was wir machen sollen. Unsere Idee war, dass wir uns einfach muten und Untertitel irgendwie nur schreiben oder dass wir einfach das halt doch ins Netz stellen und das ist das Problem, der Rest, der wird die nächsten Tage online gestellt, das ist eine Vorab. Da wohl vielleicht sogar das Final, ja.
Wir könnten irgendwie eine japanische Tonspur
reintun und dann
den richtigen Untertitel dazu.
Genau, da tut's.
Wäre jeweils ein ausländischer Korrespondent gewesen.
Ich weiß nicht, ich habe dich auch bei den Kongressen gesehen, wo ist eigentlich der genaue Unterschied zwischen den geschnittenen und den Vorabversionen, weil es ist ja vom Prinzip eigentlich das gleiche. Also sind ein paar andere Kameraeinstellungen drin, aber das interessiert ja nicht. Man will ja eigentlich nur ein bisschen den Vortragenden, hauptsächlich das Beamer-Bild sehen und hören, was er spricht. Das ist ja so die Hauptsache. Und deswegen kann man auf die Rohaufnahme dann so reinlegen.
Im Prinzip ja. In der Praxis ist es halt so, dass wir ein halbwegs vernünftiges Archiv haben wollen, was dann auch so geschnitten ist, dass man es das auch Leuten rausgeben kann, ohne da jetzt sich jedes Mal saugen machen zu müssen, oh je, da haben wir da am Anfang gelöscht oder am Schluss irgendwie was weiß ich, was hier für Aufrufe gestartet. Und deswegen wollen wir das eigentlich schon fürs Archiv langfristig so haben, dass es auch so ist, dass man das unbeteiligten Leuten in die Hand geben kann, die keine Ahnung davon haben. Zum Beispiel, wir hatten diese Firewall-Session mal. Die Firewall, das Video zum Chaos-Seminar über Firewalls, ist, glaube ich, auf irgendwelchen Heft-CDs von Kommune-Magazinen dann gelandet zum Beispiel. Und deswegen sollte das halt nicht allzu chaotisch aussehen. Obwohl es natürlich dann im Endeffekt schon, weil wir ja Chaoten sind, ursprünglich chaotisch entsteht, aber naja, gute Game, so ist es halt.
Ja, die Chaos, also einige von den älteren Videos der Chaos-Seminare, die laufen bei mir an der Berufsschule schon im Unterricht als Lehrmaterial. Ja, also ich habe es empfohlen, Lehrer, gedacht, hier können Sie mal gucken und so weiter, und hat er sehr dankend angenommen und das läuft jetzt dort auch.
Ja, cool, Wahnsinn. Das muss man uns nachher nochmal genau in den Chat schreiben, was da genau läuft. Das interessiert uns, das ist cool. Das ist klasse.
Ja, wahrscheinlich in Psychologie.
Da können wir eigentlich auch eine kleine Ankündigung noch machen, dass unsere Videos waren demnächst auch in HDTV verfügbar sein, weil wir haben da eine neue Kamera und ja.
Das wäre cool. Ja, müssen wir mal schauen. Aber ja, wir werden weiterhin das mit dem Schneiden machen. Rohe Versionen, ähnlich wie beim Radio, das funktioniert ja prächtig. Da haben wir mal ein Lob hier an unsere Hörer, die das immer so toll schneiden. Das ist ganz toll.
Vielen Dank.
Ob wir das beim Chaos-Seminar so machen, ist eher fraglich, weil da sind einfach ein paar Sachen, die dann... Ja, erstens die Datenmenge, wenn man das in Roh rausgeben will, ist ein bisschen aufwendiger. Und zweitens, wir hatten schon Vorträge von Leuten, die auch dann gar nicht wollten, dass man das als Video rausgibt nachher. Wir hatten mal einen Rechtsanwalt da, der uns ein bisschen was über Softwarepatente erzählt hatte damals. Der hatte das dann zum Beispiel gar nicht so haben wollen, dass das dann auch ewig im Netz steht. Und auch beim Kongress war das zum Beispiel so, wir hatten beim Kongress einen Redner, der dann im Nachhinein gesagt hat, ja, das wäre ihm nicht so recht, dass das Video so ins Netz kommt. Dann hat man das halt auch noch zurückgehalten. Solche Sachen passieren halt. Ich meine, wenn man dann vielleicht irgendwo was erzählt im Seminar, was nicht unbedingt so dann auf alle Zeiten im Netz rumfliegen soll. Wenn es Google mal weiß, dann vergisst Google nicht mehr. Aber die Videos kommen schon noch. Joe ist schuld, aber Joe macht's auch richtig dann.
Eine Frage, was jetzt so zum Gesamtthema nochmal zurückzukommen, wäre bei mir nochmal, gibt es eigentlich Unterschied zwischen den Leuten, die diese Religionskriege losstoßen im Software, also jetzt im IT-Bereich, und den Trollen, oder ist das eine dieselbe Gruppe?
Wir machen das in Personalunion. Je nachdem, ob wir einen guten oder schlechten Tag haben, sind wir mal Troll oder einfach nur religiöse Eiferer.
Ich glaube schon, dass da welche sind, die das wirklich meinen. Ich meine, Trolle, ich meine, da zähle ich mich selber auch dazu, weil ich es einfach lustig finde.
Ah, du bist es.
Das Gute ist halt, wenn du beide über mehrere Jahre genutzt hast, dann kannst du, weißt du genau, wie die Schwächen sind, dann kannst du die Leute sowas von ärgern.
Wir haben mehrere Accounts, zum Beispiel mit einem Heise-Forum, ein paar Troll-Accounts und einen richtigen Account, gell?
Ja, ich bin auch also known as Analyst. Aber so, so. Kennt man vielleicht noch von ein paar Jahren her. Aber eigentlich, ich würde schon sagen, das sind nicht dieselbe Gruppe. Also es gibt Leute, die wirklich das glauben, was sie da erzählen.
Und auch eine Kompetenz haben und es da auch begründen können.
Ja, das sind die guten Trolle. Also die guten
nicht unbedingt, Trolle, die mit Sachverstand trollen in der Regel nicht mehr.
Stimmt.
Also die guten Trolle haben normalerweise richtig Ahnung von dem Zeug, was sie erzählen. Weil sie wollen einfach nur...
Die sind aber also selten.
Ich weiß nicht, kennst du Erik, ja wahrscheinlich nicht, aber Erik Nagum ist jemand, der im Lisp Newsgroup über Jahre lang als Troll angesehen wurde. Und
ja, Moment.
Jetzt wird er jahrelang später, schauen sich Leute meinen Post an und sagen, Mann, hat der Wahrheiten erzählt damals.
Ich würde jetzt Leute, die soziale Kompetenz sind, nicht als Troll abstempeln. Trolle sind schon Leute, die unqualifiziert Zeug labern und nicht aufhören.
Unqualifiziert meine ich, ist nicht die Definition von Troll. Eher nur, du möchtest einfach nur eine Reaktion haben und die Reaktion holst du dir halt in so billigen Foren, holst du dir halt einfach nur, oh ja, Counter-Strike ist geiler als Quake. Aber in Programmierforum kannst du. Aber im Programmierforum, wo es dann wirklich eine Sprache gibt, da muss man schon ein bisschen runter ins Detail und sagen, ja, so und so ist es. Also ich finde Trolle eigentlich oftmals positiv. Natürlich sollte man, ja, man sollte aufpassen, dass man nicht echt...
Das ist eine harte Aussage. Trolle positiv.
Ja, es kommt auch darauf an, es gibt diese qualifizierten Trolle, die wirklich lustig sind, weil sie halt Ahnung haben. Es gibt halt die Trolle, die einfach nur Scheiße erzählen. Die sind scheiße.
Nee, aber es gibt ja viele, das Trolle sind halt einfach Leute, bekannt, die emotional und eventuell halt auch mit ziemlich viel Hintergrund ziemlich stark provozieren, die auf jedes Post, die einfach der Erde versucht zu schlichten, sofort wieder reinstupfen, jedes einzelne, jede Stelle, die blutet und halt so eine Diskussion richtig zum Aufflammen bringt. Das ist ja geil, die Aufflames, oder?
Dafür bezahle ich doch das Internet. Ich möchte das doch wissen. Was?
Ich möchte das doch haben. Entertainment.
Das ist doch cool, wenn man wirklich...
Wenn man so geht's nur auf Reddit zu.
Also wenn die Flame und dann immer noch, wenn du noch was lernst beim Trollen, das ist doch das Geilste,
okay,
haben.
Okay, was kannst du mir empfehlen? Wo liest du da?
Reddit. Also wie gesagt, ich würde, oder? Also es kommt immer darauf an, wenn du irgendwelche Hype-Sprachen oder so dir probierst, also ich weiß nicht, ob was momentan Hype ist, Haskell vielleicht, Okamel.
Erlang
zum Beispiel, da muss man gucken, da gibt es so einen Typen, der heißt Ilias, ich weiß den Nachnamen nicht, aber auf jeden Fall, das ist so ein Typ, der evaluiert Programmiersprachen. Und in diesen Unterfangen macht er immer sehr viele starke Trollversuche. Und ja gut, er ist ein bisschen heftiger drauf, aber bei ihm lernt man was. Also wenn man mal sieht, weil die Leute halt, er stellt Fragen und dann kommen Leute mit ihren Antworten. Da kommen halt wahrscheinlich 16 Antworten, aber du lernst was dabei, das finde ich total cool. Der Typ an sich ist total belastend, aber das Ergebnis, was du daraus hast, ist total geil. Oder diese Erik Nagum, also das ist Newsgroups und dann kannst du echt gucken. Also jetzt sind das 5 Jahre her, wo er wahrscheinlich mal so seine Peak-Phase hatte. Und der Typ, wenn man jetzt liest, und da stehen echt Sachen drin, die sind echt cool. Also das weiß man manchmal nicht und ja. Ja, wie gesagt, ich bin voll Fan von Trollen, die Ahnung haben. Also.
Und E-Mails.
Und E-Mails.
Gehört zusammen wahrscheinlich. Also. Und an, wenn du den Newsreader auch machst.
Da liegt vielleicht auch an der etwas sozialen Inkompetenz von Geeks und Nerds. Das ist dann immer zu so einer Trollaktion kommt, wo dann jeder gegen jeden basht und man ist komplett sich verliert in der Diskussion. Ja. Dass die sozial untereinander nicht so wirklich die Argumente austauschen können manchmal und dann, dass es dann auf sehr emotionale Art und Weise geführt wird.
Dazu hat der Mike einen super tollen Flame-Filter oder sowas.
Ja, genau, mein Flame-Filter.
Ja. Einigen Vorbildern.
Ja, ich lasse standardmäßig meine E-Mails, die ich schreibe, immer eine Nacht liegen erstmal, bevor ich sie rausschicke. Und am nächsten Tag, bevor ich sie dann wirklich losschicke, lese ich mir das nochmal durch und denke mir dann, okay, wenn ich diesen Zweck erreichen will, vielleicht wäre es dann doch nicht ganz so gut, wie ich das jetzt so formuliere, weil sonst gibt es wieder nur Geheule.
Postings wahrscheinlich auch ganz gut machen.
Ja, dummerweise kann es dann dazu führen, dass E-Mails manchmal 3 Tage später erst kommen, weil ich es ein paar Mal überarbeiten musste, aufgrund der Technik.
Schlecht, wenn ich fürs Radio organisieren möchte.
Das ist aber lustig, weil das ist jetzt Selbstmoderation, aber damals gab es ja diesen schönen Typen Mark Twain und seine Frau hat immer seine Post rausgenommen, hat immer geschaut, jetzt seine Post zensuriert. Er hat so getrollt, aber es kam halt nie in die Nachrichten rein oder in die ins Magazin oder wie auch immer, weil seine Frau halt immer aussortiert hat.
Das ist cool. Das
er hat den positiven Effekt, dass er jetzt alles von seiner Seele runtergeschrieben hat und die anderen haben den positiven Effekt, dass sie lesen mussten.
Ja, alle sind glücklich, juhu.
Das ist so eine Art der Null.
Seine Frau war der Zensor. Also, aber gut, ist eine gute Idee, also echt mal liegen lassen. Ich mag eigentlich am liebsten auch, also ich müsste es eigentlich auch so machen, aber oftmals kommt es einfach raus und dann, ach, ihr dreckigen Schwein. Ihr werdet jetzt so gebasht.
Manchmal lasse ich sowas auch noch durchgehen.
Du bist mir echt schau. Und schreibst du deinem Echtnamen eigentlich oder unter Pseudonym?
Sagst du Trollstern? Ja, also ich träume mittlerweile nur noch im ERC und da heiße ich halt Benny. Also ich meine, okay. Und Leute wissen, wie ich heiße.
Also sie weiß,
mein steht da schon.
Du hast gesagt, sie soll mal den Channel in was ERC Freenode, Ruby.de gehen. Ich komme rein, sag mal, hau doch ab. Mit meinem Nickname war Chippy Mac, weil die halt gerade mit Mac online gegangen sind. Ja?
Das war aber nicht der Grund, glaube ich. Das war nur.
Wo warst du? Linux Girl?
Nein, ich sag dir, der Ruby.de.
Er war im Ruby-Channel. Das hat sich mittlerweile ziemlich. Also früher war das so, dass man eine Person hatte, die hasserfüllt war. Jetzt haben wir richtig eine ganze Gruppe, die das Leben hasst.
Also, das Leben hasst. Das sind die Irrgleute, ja, ganz genau.
Du kommst da rein und du hast das erste, was du geschrieben hast, war ja Juhu. Und das können die Leute ja gar nicht haben, wenn jemand glücklich ist. Deswegen hau bloß ab. Aber das musst du einfach ignorieren, wenn man halt Zeit merkst du schon, dass man sagt, die Leute, also es ist schon niveaulos da drin, aber es ist so lustig. Also. Ich meine, das Internet sollte...
Jetzt hast du aber ganz schön geflamed und getrollt hier, ob du dich nachher mal reinlässt in den Channel.
Ich glaube, auch was meinst du oder sowas?
Nee, ich bin nicht auch. Nee. Aber wer kickt schon?
Du bist schon erstmal gevoiced.
Ne, wie gesagt, also ich, ja, ich finde, also Statement, Trolle sind cool. Trollt, bitte, damit ihr was lernt.
Oh mein Gott. Wir haben 2 Stunden Sende gemacht mit dem Fazit, Trolle sind cool, oh nein.
Ich meine, der Punkt ist aber, also es ist ja wieder, das von gerade eben, wenn du was lernen kannst, ist es doch schön, wenn du das einfach direkt bekommst. Also ich finde, im Internet sollte man echt nicht darauf, auf die Gefühle von Leuten achten. Weil das ist ja
oh.
Oh
mein Gott.
Dafür gibt es Scoring oder Killfiles. Also die Leute können halt sagen, aber der hat mich beleidigt. Ich bin jetzt sehr traurig. Dann ignoriere ich halt ab der Zeit. Ich meine, wenn die Clients das können, warum sollten wir denn alle aufpassen? Oh, hoffentlich ist der jetzt nicht traurig, wenn ich sage, Python ist scheiße.
Also wir haben unter defradio.de ein Gästebuch.
Also, aber da dürft ihr nicht träumen, weil da mache ich das, lösche ich das.
Ja, genau. Also ich muss das mal ein bisschen differenzieren. Es macht durchaus manchmal Spaß, zum Beispiel, soll ich den Namen sagen, wenn man bei kompetenten Trollen sind, Fefeblog zu lesen. Das ist sehr, sehr erheiternd und immer wieder faszinierend, weil Fefe halt doch irgendwie richtig was drauf hat. Das ist dann, also solche Trolle können schon Spaß machen. Was gibt's da noch? Ich glaube, der Schilling-Typ aus dem Heise-Forum ist auch da ein recht bekannter.
Oder Schillix, oder was?
Genau, so ein Solaris-Freak, der auch sich auch schon eigene Tar-Implementierung geschrieben hat. Also der hat es auch richtig drauf, aber ist auch sozial.
Aber er ist halt nicht mit Fefe vergleichbar.
Ja, problematisch.
Es ist halt so dieses, ich meine,
ja, aber das sind so die Promi-Trolle, die wirklich nur trollen, wenn sie Mund aufmachen, aber dummerweise auch verdammt, jedenfalls in ihren kleinen Nischen doch durchaus kompetent sind. Und die machen auch Spaß, das gebe ich durchaus zu. Aber die breite Masse an Trollen, also hallo, du kannst dich nicht ins Radio stellen und sagen, Trollen ist toll.
Oh, nee, aber ich habe gesagt, es geht schon um kompetente Trolle, es geht nicht um die Leute, die einfach nur... Es gibt, also wenn man mal so IRC mal Fazit nimmt, ein paar Jahre bin ich in verschiedenen Channels drin, das sind Leute, die sind ja jetzt schon 3 Jahren und fragen immer noch, wie installiere ich VI? Also das sind echt, das sind so Fragen, da denken...
Wie beende ich ein VI?
Also das sind einfach nur, nach 3 Jahren müsstest du mal gecheckt haben, egal wie bekloppt du im Kopf bist. Irgendwann müsste das doch so weit sein, dass du jetzt das kannst. Aber das ist, die kommen halt rein und wollen halt, die Leute, die neu sind und die helfen wollen, die nutzen die halt aus. Und...
Ja, mein Gott, die füttert man halt nicht ein gutes...
Ja, das Problem ist halt, wenn du 200 Leute hast im Channel, dann fütterst du die nicht, aber 10 andere machen das schon.
Der Channel ist zu groß.
Der Channel ist zu groß, klar.
Und deswegen, ja, man muss halt die Leute, also ich sehe das ja auch so, ich bin auch in dieser Szene noch nicht ganz so lange drin, aber man muss auch sehen, dass die Erziehung, also man muss es echt so sehen. Es ist ja wirklich so, dass so die alten Hacker, von die schon mit den Commodores aufgewachsen sind und jetzt die Jungen, die so nachziehen und die werden von den Skriptkiddies zu sortieren und dann auch die dann sich in den Channels aufführen. Das hat auch ein Stück weit was mit Erziehung zu tun, wie die in den Channels erzogen werden. Und dann gibt es halt welche, die sind eiskalt, die sobald einer mal eine dumme Frage stellt, werden die geflamed und rausgeschmissen und gebannt. Und gibt es andere, die dann wirklich die behutsam und die alles Stück für Stück erklären und immer wieder. Also es gibt, was ich damit mitbekommen habe, ist, wenn man so eine Klappe hält, einfach nur wirklich die Buzzwords befolgt und immer die FAQ liest, man kommt gar nicht zu Fragen zu stellen. Man kommt gar nicht dazu, weil echt alles irgendwo beantwortet ist.
Und das ist der Punkt, meiner Meinung nach. Du musst dich vorher informieren zum Thema. Du kannst nicht reinkommen und sagen, wie kriege ich jetzt dieses schöne Compiz mit 3D und Blink und schön und Transparenz und so, wie kriege ich das im Laufen?
Wenn es ein freundlicher Channel ist, dann heißt es, dann frag Google.
Genau. Und was ich für mich daraus abgeleitet habe, ist, es ist eine Art höflich, also es ist eine Art Beschämtheit, überhaupt zu fragen, sondern sich wirklich erst Gedanken darüber machen und selber suchen. Und das ist so eine Art Höflichkeit, so ein, wie soll man das sagen, so eine Art Manier in der Internetszene. Oder überhaupt in dieser Hacker-Szene. Eine gute Manier, vorher sich zu informieren und nicht eine Frage zu stellen, die eventuell schon tausende Male gestellt wurde.
Ich erinnere mich.
Und das müsste man den jungen Leuten, die in Channels kommen, gleich so als erstes Argument so geben oder gleich irgendwie, ich glaube, Fefe hat auch eine gute FAQ auf seiner Seite für das Usenet mal gehabt, ja. Wo es ja auch x-mal erklärt wurde. Auch im Journal-Fall steht da, glaube ich, drin. Das ist die gute Etikette, die nette Etikette sozusagen. Ne?
Ja.
Dass das als erstes immer der Verweis, nette Etikette, wenn du das nicht einhaltest, was da drin steht, dann werden wir dir niemals helfen. Also dass das jeder junge Neuankömmling mal mitkriegt.
Ja, aber du musst echt aufpassen, weil es gibt, also wenn ich mal zum mein Lieblingschannel, Arch Linux ist das, wenn ich den mal angucke, da gibt's
Arch Linux?
Ja, Arch Linux, ja. Und Leute, ja, die das nutzen, sind Arch Holds. Ja, auf jeden Fall, Da gibt es wirklich Leute, die einfach nur RTFM immer sagen, egal was kommt. Das mag ich auch nicht. Also es soll nicht so abgehen. Es soll schon, ich meine, ich bin immer ziemlich direkt und sage ihnen auch, deine Frage ist scheiße. Und, aber hier ist das Manual, hier ist der Suchbegriff und dann zack. Also, es, ich, also wenn ich Antworten gebe, dann ist die Antwort meistens schon zack, zack, zack und dann ist sie da. Nur die wollen halt einfach alles immer gefüttert. Die werden halt, wollen gefüttert werden. Und dann gibt es halt Leute, wir haben ein Wiki und dann soll man halt anstelle von, dass man den x-ten, die x-te Person durch diesen blöden Prozess durchführt von Hand. Also 10 Leute sitzen da und sagen, oh, ich muss aber den Knopf drücken, dann musst du den Knopf drücken. Das wäre viel besser, wenn die alle einfach nur in das Wiki reinschreiben und immer dahin referenzieren.
Und genau, das ist das Richtige. Nämlich man muss sagen RTFM und dann einmal so eine Referenz dahin geben. Ja. Und nebenbei nochmal eine Referenz auf die Etikette. Immer mit zu und ihm dann auch irgendwie dann in der ganz kurzen Zeit klar machen, das muss eingehalten werden, sonst wird dir keiner helfen. Ja. Also das muss immer mit dazukommen, klar. Also helfen ist klar, aber nur halt nicht detailliert helfen mit sagen, das hier, das ist deine Problemlösung, sondern sagen, hier, in dem Bereich findest du deine Problemlösung. Das ist natürlich viel wichtiger, weil oftmals ist es auch so, man hat ein Problem und man weiß gar nicht, wo man suchen soll. Und man weiß, dass es bestimmt irgendwo beschrieben ist und man will es auch suchen, muss man findet es nicht, weil man nicht weiß, wie man suchen soll. Und da so ein Hinweis auf FAQs und Netiquette ist schon sehr, sehr hilfreich. Habe ich also festgestellt, als ich in die Szene so reingekommen bin, dass es sehr hilfreich ist, wenn man solche Hinweise bekommt, als wenn Leute einem einfach nur zu Tode flamen oder halt einem detailliert helfen. Weil wenn sie detailliert helfen, muss man auch jedes Mal wieder hin und ihn dann fragen. Und das nervt die Leute irgendwann und dann kommen sie auch auf den RTFM-Zweige.
Die müssen, du musst ja erziehen. Ich meine, wenn du, keine Ahnung, von vor 2000 oder so ins Internet kamst, da war das echt so, dann wurde es ja gesagt, ja, RTFM und da ist das dann. Und da hat auch keiner was gesagt. Das war direkt, das war da und hat man halt 2 Stunden lang gelesen. Heutzutage ist es so, oh, ich habe aber keine Zeit, ich bin aber Admin für die und die Firma, ich brauche jetzt Hilfe. Dann sagen Leute halt, du bist doch eine Spackomütz. Du kannst doch nicht Admin für eine Firma sein, wenn du keine Ahnung hast. Und das ist halt das Problem. Also Leute haben keine Ahnung, sind halt keine BWLer oder so. Und arbeiten, aber trotzdem als Admin in irgendeiner Firma, das geht nicht. Also, du kannst das nicht machen. Und früher war das einfach so, da hat jeder, der Internet hatte, oder jeder, der einen Server oder Unix hat, der hatte eigentlich ein gewisses Grund-IQ, der halt irgendwo mal erfüllt wurde.
Und wir brauchen den Internetführerschein, ohne den man nicht ins Netz darf. Ja?
Ja, das brauchen wir nicht. Das ist ja so ein alter, das müssen wir jetzt ja langsam auch begriffen haben, dass nicht, wenn wir Windows abschaffen und Linux kommt, wird das Internet besser, sondern das Problem ist ja dann, sonst lebt es doch eigentlich, wenn die Leute mehr Wissen haben, dann wird Internet sicherer und besserer mit ihren Servern und Rechnern. Das einfach, hängt einfach nur von der Wissenschaft der Leute ab, ist doch ganz klar. Und wenn wir Linux für DAOs machen, dann gibt es halt auch die Linux-DAO-Fehler, die dann Massenviren produzieren und so. Das ist ja nur ein alter Hut.
Ja klar, mein Argument war einfach nur, dass... Also
vom Wissen der Leute ab, die Systeme betreuen, administrieren. Ist ganz klar.
Ja, mein Argument war einfach nur, früher war das, früher, wenn man, keine Ahnung, vor 10 Jahren Linux benutzt hat, dann hat man schon Ahnung gehabt. Also deswegen.
Ja, aber es war kein Mainstream. Es war halt wirklich die Leute, die Ahnung hatten, die haben sich damit befasst. Und heute sind es halt, gerade durch die V-Server habe ich gesehen, es gibt so viele Leute, die einen V-Server haben, die noch nie eine Root-Shell gesehen haben, weil alles über die Onguis administrieren, über diese Web-GUIs. Ja, die Leute haben keine Ahnung und die Server sind unsicher und die werden ja auch benutzt zum Spenden.
Also ich hab 94 meinen ersten Account bekommen bei einem ISP in Konstanz, lake.de war das damals, das war noch eine tolle Zeit und ich habe da, als ich da mich angemeldet habe, eine gedruckte Kopie der Netiquette bekommen. Das war cool. Das war richtig nett, aber 94, eine ganze Weile her.
Ich meine, ich finde es gar nicht schlimm, wenn Leute halt irgendwelche Privatpersonen WSV-Server haben. Da habe ich gar kein Problem mit, nur die sollen halt nicht Fragen stellen, die in der FAQ antwortet sind. Dann werden sie halt direkt, ich meine, dieses unbegründete Flame finde ich scheiße. Unbegründete Flame finde ich scheiße. Ich finde, weil es gibt echt Leute, die jetzt, keine Ahnung, die vielleicht ein halbes Jahr irgendwo in meiner Community sind und gleich meinen, die können jetzt nur noch sagen, RTFM, shut the fuck up und get the fuck out of here oder sowas. Das finde ich auch kacke. Es ist einfach nur, du solltest den Leuten schon helfen, aber du solltest den Leuten auch direkt helfen. Du solltest sagen, so und so ist das und dann liest mal.
Genau. Selbsthilfe als eigentliche Hilfe.
Klar. Self-HTML oder Self-Perl oder Self-Ruby, wie auch immer. Die Leute sollen das selber machen.
Um wieder auf unser Thema zurückzukommen, Flame Wars und Heilige Kriege, ein bisschen ist es aber dann auch schon Selbstreinigungskraft des Netzes. Also manchmal bin ich auch ganz froh, wenn Leute zu aufdringlich sind, das muss ich auch mal richtig runterflamen nach dem Motto, please leave our nice communication und fertig. Das kenne ich auch noch aus der alten Zeit. Oder alte Zeit. Von wegen Selbstreinigungskräfte des Netzes. Davon spielt heute irgendwie keiner mehr. Das gibt es irgendwie auch nicht mehr wirklich als Konzept, glaube ich. Da hat es einfach dann geheißen, ja, wenn jemand zu sehr nervt, dann wird er halt von hinreichend vielen Leuten runtergeflammt, bis er irgendwann dann vielleicht es einsieht und entweder sich bessert oder einfach geht.
Oder von lauter Tränen nicht mehr tippen kann.
Genau, voller
Tränen. Das ist das Problem, Leute. Wir müssen akzeptieren, wenn du im Internet bist, denn die Person, die das zu Ende machen kann, bist du selber. Du kannst einfach sagen, ignore oder quit. Das checken die ja nicht. Die denken halt, oh nein, ich werde sowas von abused gerade, ich kann gar nichts mehr machen. Ich bin am Keyboard festgeklebt. Das ist so lächerlich. Also, du hast doch ein Netzwerkkabel und ziehst es raus und dann ist vorbei. Oder nicht? Ich finde das total lächerlich, wenn Leute immer sagen, oh, du musst mal Netz mehr sein, weil ich im Internet bin. Nee?
Das Internet ist kein Kindergarten.
Ich frage mich jetzt nämlich, wie Spamfilter er gelandet ist.
Oh, E-Max macht das schon.
Jo. Gut, dann danke dir für deinen Anruf.
Jo, kein Problem.
Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis
ja, euch auch.
Tschüss. Tschüss. Ja, man liest dich.
So, das war Unix aus dem Chat.
Ja, wollen wir noch ein bisschen über was flamen?
Ja, wir haben gar nicht viel Zeit. Also
wir haben noch nicht mehr viel.
Wir können vielleicht ganz kurz mal, das morgen gibt es wieder ein Chaos-Seminar.
Zum Thema. Machen wir das gleich. Ja. Ziviler Vorratsdaten ungehorsam. Richtig, genau. Das ist morgen unser Thema im Chaos-Seminar.
Bitte? Zivile Ungehorsamkeit.
Und ziviler Vorratsdaten ungehorsam. Also es geht darum, es ist am Freitag beschlossen worden, dass das Vermeldegeheimnis im Prinzip sinnlos und witzlos ist, weil es behindert uns ja, Terror zu bekämpfen. So stark verkürzt. Was sie beschlossen haben, war die Vorratsdatenspeicherung. Das heißt, es werden jegliche Metadaten über Kommunikation in Deutschland gespeichert, sprich wer wann wen angerufen hat, wie lange das Gespräch gedauert hat. Ich weiß gar nicht. Ich glaube,
wo du warst zu dem Zeitpunkt.
Genau. Wo du warst, eventuell genau bei Handys. Solche Sachen werden komplett gespeichert, und zwar von allen verdachtsunabhängig. Was nichts anderes heißt, dass jeder verdächtig ist. Und es läuft natürlich einfach mal Grundrechten völlig zuwider. Also das sind jetzt keine Geschichten, wo es heißen kann, dass wir jetzt groß revolutionär wären, wenn wir zu zivilem Vorratsdaten ungehorsam aufrufen, sondern es sind Grundrechte, die wir haben. Wir haben ein Recht auf ein Entfernmeldegeheimnis, dass es niemanden angeht, mit wem wir wann wo wie reden. Und es gibt auch sag dir mal einen Fachbegriff.
Recht auf Privatsphäre.
Ja, nicht Privatsphäre. Unschuldsvermutung. Ja, genau, die Unschuldsvermutung. Wir sind nicht per Default alle zu überwachen.
Sowas tut man nicht. Was hat Scholz mir gemeint, dass es doch irgendwie, irgendwie schlecht sei, wenn man irgendwie, wie war das? Jetzt muss ich kurz gefahren, wenn du 10 Leute hast und so und ja. Du lässt irgendwie zwar auch zwei Unschuldige laufen und noch irgendwie ein paar Verbrecher laufen, das ist doch besser, wenn man irgendwie, keine Ahnung, 8 Verbrecher festnimmt und hat auch mal 2 Unschuldige erwischt.
Ja, genau.
Ich hab das Zitat nicht mehr. Es gibt irgendwo Schäuble-Zitate.
Ich glaube, auf Wikicode.
Wikicode, ja, das kann sein. Da gibt es sehr interessante Zitate.
Es ist jedenfalls haarsträubend, was dazu selber da abgeht. Das ganze Jahr war irgendwie eine Katastrophe. Wir hatten hier Hacker-Tools, wir haben jetzt Vorratsdatenspeicherung. Es ist irgendwie echt irre, was zurzeit abgeht. Hier werden Grundrechte abgebaut oder zumindest aufgeweicht ohne Ende und niemand tut was dagegen. Das Einzige, was wir noch als letzte Rettung haben, ist immer noch das Verfassungsgericht. Und gerade gegen die Vorratsdatenspeicherung ist schon eine Massenklage, glaube ich, am Laufen oder in Vorbereitung. Ich weiß gar nicht genau, wie das da aussieht. Es ist absehbar, dass das toi 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 dann auch wieder gleich gekippt wird, weil es einfach hanebüchener Unsinn ist hier. Jegliche Bürger in Deutschland einfach mal so präventiv zu überwachen. Auch wenn jetzt die Inhalte dieser Gespräche nicht aufgezeichnet werden. Aber es ist klar. Siehe Mautdaten, was wir da gehabt haben mit der Protokollierung von LKW-Fahrten,
sechs Abrechnungen. Das hat mit Kameras funktioniert und nicht wie in anderen Ländern mit Funk oder weiß ich was.
Mhm. Sobald das mal installiert ist, geht es dann los. Ja, aber jetzt haben wir die Daten ja sowieso. Jetzt müssen wir die auch noch für andere Sachen benutzen dürfen. Wohingegen es vorgeheißen hat, ja, ihr müsst euch alle keine Sorgen machen, weil wir haben das ja alles ganz streng reglementiert. Das ist auf gar keinen Fall benutzt werden kann für irgendwelche Sachen. Und wenn es da mal steht, dann legt man einen Schalter um und schwupps kann man es dann auch gleich für die totale Überwachung des ganzen Verkehrs benutzen.
In dem Beispiel von der Maut waren es glaube ich 2 Monate, bis es zweckentfremdet wurde.
Echt?
Ja. Oh. Also ich habe keine Quelle. Ich habe das auch irgendwo im Chaos-Seminar, es gab einen Vortrag über Polizeidatenbanken.
Ja.
Und da kam das drin vor. Da hat es der Vortragende da.
Ja, stimmt. Stimmt. Liegt im Archiv bei uns drin. Echt nett. Mhm. Ist auch noch ein guter Punkt, die Vermischung von Polizeiaufgaben und Geheimdienstaufgaben. Das ist auch immer ein streng getrennter Bereich gewesen bei uns in Deutschland hier, aufgrund von, wie man so schon sagt, historischen Erfahrungen, dass man sowas gern getrennt haben möchte, damit die Polizei eben ein Freund und Helfer sein kann und nicht irgendwie geheim gegen die eigenen Bürger spioniert. Und das wird gerade auch alles aufgeweicht. Es ist. Also wir müssen hier mal auf konservativer Seite tätig werden und dafür sorgen, dass hier das Grundgesetz und die Grundrechte erhalten bleiben. Insofern morgen Chaos-Seminar zu zivilem Vorratsdatenungehorsam, nicht irgendwie revolutionstechnisch, sondern einfach nur dazu da, um normalen Leuten zu zeigen, wir machen auch eine Videoaufzeichnung davon, wie man dafür sorgen kann, dass beispielsweise eben gerade im konkreten Beispiel von Vorratsdaten, diese Vorratsdaten einfach nicht in Deutschland anfallen. Weil das ein Unding ist, man macht sowas nicht. Man bewacht nicht seine Bürger komplett ein halbes Jahr lang auf Vorrat. Genau, man kann nicht komplett verhindern, dass. Jetzt verrate ich schon zu viel. Also nur als Teaser. Man kann nicht komplett verhindern, dass die Daten anfallen. Man kann aber dafür sorgen, dass die nicht in Deutschland anfallen.
Bald in Ihrem Vorlesungssaal.
Genau, Montag, morgen. Hörsaal H20 in der Uni Ulm, richtig. 20 Uhr, 8 Uhr. Genau. Richtig, ja.
Möchtest du noch mal kurz ein Fazit ziehen über Heilige Kriege? Oder wollen wir das nächste in zwei Wochen nochmal machen?
Ja, das dann. Nein.
Genau, zwei Wochen geht's weiter. Ich kann ein bisschen E-Mail.
Wir haben ein paar wichtige Heilige Kriege vergessen jetzt. Desktop Environments, KDE GNOME, Mac Windows.
Im Chat kam jetzt auch so diese Tiling oder Tiling Window Manager, also die halt splitten so und überlappende Window Manager.
Window Manager, E17, FVWM.
Red Python.
Das kenne ich für X. Ja. Der Anti-WM. Ja.
Der Anti-WM.
Betriebssystemkrieg.
Cocoa Carbon. Als Mac-User. Schöner Heiliger Krieg.
Ja, schon ein bisschen viel. Aber der Anruf hat uns trotzdem gefreut. Ja, zentralisierte Systeme vs. dezentrale Systeme. Ja. Jabber vs. ICQ.
Jabber, genau.
Ja. Das ist aber kein Heiliger Krieg. Ich meine, das ist eindeutig klar.
Das ist eigentlich klar. Ich gebe dazu, dass ich Skype benutze, weil es einfach gut funktioniert. Das ist ein bisschen blöd. Also ich habe nicht alle Leute, mit denen ich mich unterhalte, auf Jabber.
Also als ich das geschrieben habe, hatte ich damit im Hinterkopf, dass es ja Revisionskontrollsysteme gibt, die zentralisiert sind und die werden auch stark benutzt, zum Beispiel SVN. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt Git oder Mercurial oder Darks. Und ja, im Endeffekt, dezentrale Systeme sind eigentlich, ja, kann man schon sagen, sind besser, weil die halt das zentrale System nachbauen können. Weil du dezentral bist, dann kannst du halt dezentral nachbauen. Und du hast halt noch den positiven Effekt, dass du da dezentral bist, wenn du es möchtest. Aber gut, das war's für uns heute. Ich bedanke mich bei allen hier, auch im Chat. Das war so schön.
Vielleicht können wir mal einen zweiten Laberteil machen oder sowas. Ja, Sylphid VS, Smart VS, Thunderbird. Oh.
Ich finde, das Emacs fehlt, aber egal.
Ja, gut.
GCC versus LLVM. Code Warrior gegen Xcode. Was gibt's noch? Ach, ich hab noch ein paar schöne
IDEs.
IDEs, Eclipse gegen Xcode, ja.
Ja, NetBeans gab's ja auch mal.
NetBeans, ja.
Es wird jetzt langsam vorbei.
IBM JDK gegen Java JDK. Ja.
Okay, dann sagen wir Danke. Alle nochmal Tschüss sagen vielleicht.
Yep. Ja, ciao.
Ciao. Gut. Du auch? Komm schon, wir hören nicht eher auf, was du Tschüss gesagt
hast. Wir haben
Okay, ciao. Tschüss.